Hallo, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier ist wieder Jens Faulrad und am anderen Ende der Leitung ist
der Markus Walter von techer.de.
Super. Siehst du, sind wir also wieder da und was haben wir dieses Mal nicht dabei? Ein Gast, oder?
Nee, also hier sitzt keiner bei mir.
Bei mir auch nicht, also sind wir diesmal gastbefreit, aber ich denke, das kriegen wir auch so hin.
Ich denke das auch.
Genau. Und was war so bei dir in den letzten 4 Wochen los?
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich war auf keinen Konferenzen. Ich weiß gar nicht, ob es welche gab. Gab es irgendwelche Veranstaltungen?
Ist bei euch nicht irgendwie jeden Tag SEO Stammtisch Biergartentreffen in München?
Ja, der ist ja heute eigentlich. Heute am Donnerstag sozusagen.
Ah, dann ja, dann alle hin, Leute. Nicht so lange hören, erstmal Bier trinken. Dann hört sich besser.
So sieht's aus.
Genau. Ja, wir hätten ja heute, also im echten heute sozusagen Mittwoch, wo wir gerade aufnehmen, Stammtisch. Ich bin natürlich nicht da, aber ich nehme ja hier auf. Also, und dafür haben wir aber auch schon die erste Ankündigung. Ich glaube, der eine oder andere hat es ja mitbekommen. Ich doziere an der Hochschule Darmstadt jedes Jahr und auch dieses Jahr wieder. Und am Ende gibt es immer von unseren Projektgruppen so eine offene Vorlesung, wo die ihre Ergebnisse präsentieren und wo wir immer nochmal einen Gastredner einladen. Und wo auch sonst jeder kommen kann, der Interesse hat. Also sie ist für alle offen und die wird dieses Jahr am 8.7., also 8. Juli sein und als Special Guest hat sich André Alper zur Verfügung gestellt und wird etwas über, surprise, surprise, Linkbaiting erzählen. Also wir freuen uns darauf sehr und auch danach gibt es natürlich einen großen Stammtisch. Ihr wisst, diese Stammtische nach diesen offenen Vorlesungen sind meistens extrem voll und deswegen, wer jetzt schon Zeit hat, sich einen Kalender zu schreiben, 8.7., in Darmstadt sollte man sich vormerken, also bitte Urlaub absagen. Ägypten ist eh gerade nicht so gut.
Oh, böse.
Bleibt man lieber hier und kommt dann am 8.7. zu unserem Stammtisch, bevor man in den Maghreb-Staaten fährt. Es kommt im Moment nicht so gut.
Oh, wie böse.
Naja, man muss ja mal hier, bevor es eine nicht mitbekommen hat, vor lauter Linkbuilding, gar keine Zeit hat, die Nachrichten zu hören, dachte ich, müssen wir ja auch mal ein bisschen was tun für die Menschen, dass die mitkriegen, was da so passiert draußen.
In der großen, weiten Welt.
In der weiten Welt jenseits des Link-Grafs. Die soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen.
Das stimmt.
Genau. Dann hat mir das letztes Mal ja noch einen Aufruf gestellt für die Kommentare. Und zwar haben wir gefragt, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund heraus, aber wir hatten gefragt, was sind denn so die beklopptesten SEO-Tipps, die man so gehört hat. Und da waren 2 schöne Kommentare dabei, die wirklich gut waren. Und zwar hat uns einer geschrieben, ihm wurde mal gesagt, sagt mal allen euren Freunden, dass sie auf die Website surfen sollen, dann rankt sie besser. Ich glaube, der geht gut, der Tipp.
Wow, ein Wahnsinnstipp.
Also bei der EVW hilft sowas? Aber auch da gibt es günstigere Methoden.
Aber ich glaube, jetzt kommt noch vom Sebastian der SEO-Tipp schlechthin. Man soll nämlich mit Google Chrome surfen. Das ist der Boost schlechthin fürs Ranking. Und in Klammern schreibt er noch, hat ihm ein Mitarbeiter von Google unter 4 Augen verraten.
Das ist mal was.
Also das, ich glaube, ist echt damit, abgefahren.
Damit wird es richtig mit dem Ranking.
Das ist ja cool.
Siehst du zum Glück Chrome schon sehr gerne durch die Gegend? Wir wissen ja, mit Chrome funktioniert alles. Ich meine, Chrome ist ja auch der Lieblingsstoff eines jeden Autotuners. Wenn es dann ganz hart wird, hat man den verchromten Ölprüfer. Und so ist es beim SEO auch. Mit Chrome rockt's.
So sieht's aus. Also Leute, alle Chrome nutzen.
Genau. Also das waren wirklich die beiden besten. Ansonsten gab es noch diverse, die man auch schon mal gehört, aber die beiden fand man dann wirklich gut. Deswegen die hier nochmal in der Show, das war jetzt von Sebastian und das andere war von Xeomit, whatever that is. Aber gibt es einen Link, dann könnt ihr alle prüfen, was das ist. Und das ist ja schön. Dann, kleiner Hinweis in eigener Sache, wer meinen Blog nicht liest und ich habe festgestellt, es gibt hier mehr Downloads von den Podcasts, als ich Leser bei mir im Durchschnitt auf dem Artikel habe, also muss es hier eine größere Gruppe sein. Ich habe immer einen Monatsrückblick geschrieben, der entfällt jetzt, weil wir reden hier eh über die Sachen, die in den letzten 4 Wochen passiert sind. Das ist irgendwie doppelt und da kann ich mir die Arbeit sparen. Genau.
Und das finde ich aber sehr schade, Jens, muss ich sagen. Ich habe den Rückblick immer sehr gern gelesen. Es war einfach immer so eine schöne Zusammenfassung und einige Sachen hat man eigentlich dann auch schon wieder vergessen. Aber da müssen wir hier einfach mehr über die Geschehnisse der letzten 4 Wochen reden.
Definitiv, das müssen wir dann tun. Nee, aber es war auch einfach eine Höllearbeit und da das sich echt überschnitten hat. Und ich muss leider ein bisschen aufpassen. Ich habe mir doch ein bisschen viel. Ich habe ja zwischen den Jahren so in dem Urlaub gemerkt, es war echt letztes Jahr zu viel und das kann ich nicht ewig durchhalten. Muss dann langsam ein bisschen langsamer machen.
Genau, und dann schnattern wir lieber hier einfach noch mehr über die letzten 4 Wochen.
Genau. Dann könnt
Was
ihr
jetzt aber eine
wenigstens
schöne
nächstes.
Überleitung war auf den Rückblick der letzten 4 Wochen.
Genau. Und zwar, was haben wir da Schönes gesehen? Eben habe ich noch zwei Sachen gesehen, die habe ich noch ad hoc reingeknuddelt. Das eine war ein super toller mal wieder, ich muss ja sagen, easy.eu sollte man eigentlich umbenennen in Vorstellungsseite für SEO-Tools und Beschreibungen, wie man sie bedient.eu. Wenn es dann bestimmt auch schlecht. Aber der hat einen sehr schönen Bericht dazu geschrieben über die SEOmoz Online-Kampagnen-Tool. Das ist ein sehr schönes Tool. Ich habe das auch schon angetestet, hat mir auch sehr gut gefallen und er hat einen wirklich sehr umfangreichen Bericht geschrieben, weil mit dem Tool gibt es schöne Alerts für, also wie abgesehen von den üblichen Sachen, Rank Reports etc. pp. Ist auch einstellbar auf google.de, also ist jetzt nicht rein US-bezogen, aber es gibt sehr viele Reports über gefunden, weil die crawlt auch die komplette Seite über fehlerhafte Seiten, über Duplicate-Content, den man glaubt gefunden zu haben, den man sich anschauen kann. Und das Ganze lässt sich auch sehr schön mit Google Analytics verknüpfen, von dem ich persönlich kein großer Freund bin, weil ich gebe ungern meine Analysedaten in ein anderes Tool. Ich warte immer noch darauf, dass mir irgendein Analyse, also SEO-Tool-Anbieter, seine Daten in meine Web-Analyse reingibt, weil da bin ich den ganzen Tag und nicht nur die 3 Minuten. Aber nichtsdestotrotz, hier geht es in die Richtung, ähnlich wie bei Search Metrics, der hat die Funktion auch. Aber ich denke, was wirklich groß ist, ist hier die ganze Crawling-Komponente, die richtig schön Duplicate-Content zeigt und so etc. Ich finde es optisch auch persönlich ein sehr schön hergemachtes Tool. Es ist sehr schnell und auch sehr einfach zu bedienen. Also die Amis haben es auch immer ein bisschen drauf mit so richtig großen Knietsche-Button, wo Zahlen draufstehen und auch ohne Nachdenken findet man sich da sehr schnell zurecht. Kostet in der kleinsten Version, also Pro-Account etc., 99 US-Dollar. Haben wir ja schon gesagt, US-Dollar. Ist irgendwie die neue Ostmark für uns, also Kaugummi oder so im Monat. Und da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ab einer gewissen Größe ich habe das bei uns mal GameStop reingeklemmt, da war ich dann schon über den Crawling-Quote drüber gesprungen. Da muss man dann einen größeren Account nehmen. Aber wer es sich mal anschauen will für 99 Euro, ist eine schöne Sache. US-Dollar, Entschuldigung, im Monat. Ist eine wirklich sehr schöne Sache. Wer noch keine Lust hat, direkt reinzuschauen, bitte unbedingt diesen Bericht lesen. Wir verlinken ihn dann auch in den Shownotes. Wie immer fantastisch. Und also ich möchte auch mal so viel Zeit haben. Ey, das ist ja echt Hölle gut.
Also das ist ja wahnsinnig ausführlich, wahnsinnig viele Screenshots, Erklärungen, beschriftete Screenshots. Also Wahnsinn, Eisi, muss ich jetzt auch sagen. Und das Tool sieht echt geil aus, muss ich sagen. Viele Farben, eben halt für alle, die wirklich nicht denken wollen, sondern einfach nur rot, hier stimmt was nicht.
Genau.
Echt cool. Also unbedingt, wenn man Zeit hat, einfach mal durchlesen.
Genau, lohnt sich. Auf jeden Fall. Genau. Dann gab es noch eine Neuerung bei Sistrix, die wir uns vorhin gesehen haben, oder?
Ich habe die jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich habe es irgendwie verpasst, meinen Sistrix-Account auf die Beta-Version umzustellen. deswegen habe ich diesen Longtail-Shorttail-Vergleich oder diese Skala, diesen Tacho, wie immer man das nennt, jetzt zum ersten Mal gesehen in der Keyword-Auswertung.
Genau, aber sehr fancy. Also ich glaube, der macht sich für den einen oder anderen Report, den man rausschickt, auch sehr gut.
Schade, dass da keine Zahlen dran stehen an diesem Longtail-Shorttail. Tacho, sonst könnten wir mal einen Aufruf starten. Wer hat den größten Longtail? Also.
Ist ja genau. Wer hat den größten Longtail unter den SEOs? Das wäre es ja mal, genau. Einfach mal, aber trotzdem kann man es ja machen. Einfach mal, wer Sistrix hat, kann ja mal rumtwittern, wie groß so sein Longtail ist. Man kann das hier versuchen, so abzuschätzen. Mit so einem kleinen Screen einfach reinhängen. Kann man ja schön in Twitter reinhängen. Machen wir doch mal hier einen Aufruf. Twittert euren SEO-Longtail. Lasst die Hose runter, Kinders.
Also das wäre super spannend. Ich wünsche mir auf jeden Fall Zahlen an dem Ding.
Genau. Aber was auch schön ist, ist ja dieses Einwort, Zweiwort, Dreiwort und Vier- und Mehr-Verteilung. Auch die finde ich recht interessant.
Wer hat den größten Prozentsatz an vier und mehr Worte?
Genau.
Cool.
Das ist schon mal was wirklich sehr Schönes.
Was haben wir jetzt hier offen? Last.fm hat zum Beispiel 0,02%
Bei den vier
vier und mehr
Rundbegriffen.
Wortanzahl.
Genau.
Ja, spannend.
Auf jeden Fall. Also finde ich schon eine wirklich sehr, sehr fancy Erweiterung, mit der man doch, glaube ich, das eine oder andere mal vergleichen kann, gerade in Konkurrenzanalyse. Wie gesagt, ist sowieso mein Lieblingseinsatzgebiet für Sistrix, wenn ich mir mal kurz drei, vier Sachen anschauen will, wie stehen die im Vergleich zu uns auf einer sehr schnellen Art und Weise.
Und wo wir gerade bei Sistrix sind, bleiben wir doch auch bei Sistrix, oder?
Genau. Und zwar die beiden Posts zu Online-Marketing in Europa, SEO und SEM. Ich hoffe, ihr habt die alle gelesen. Wenn nicht, jetzt der dringende Aufruf ist zu tun. Sehr schöne Zahlen aufeinander gestapelt. Ich gehe mal durch den SEO und du dann durch den SEM.
Ja, können wir machen.
Okay, also SEO haben wir hier ganz klar geschrieben, Anzahl Domains in den organischen SERPs pro Land, die er auswertet, ist Deutschland, UK, Frankreich, Spanien, Italien. Und da haben wir die Anzahl der Domains in den organischen SERPs in Deutschland eigentlich den höchsten Wert. Habe ich nie so drüber nachgedacht, aber interessant ist, UK ist ja ähnlich und dann gibt es sofort einen riesen Gap zu Frankreich. Irgendwie scheint man es da nicht so. Und Spanien und Italien, die sind dann komplett gleich mal eine Riesennummer kleiner an den Anzahl der Domains in den SERPs. Scheint es einfach weniger Leute zu geben. Oder aber so Italiener sind ja auch direkt aus Handy gesprungen. Wahrscheinlich sind die einfach weg, blocken, ausgelassen und sind direkt aus Facebook gesprungen oder so. Keine Ahnung. Ist aber sehr verwunderlich, fand ich. Und dann Anzahl Domains in den Top 10. Verhält sich natürlich dann ähnlich vom Verhältnis her. Auch da Deutschland vorne. Allerdings dann etwas größerer Abfall zu UK, aber als bei dem ersten, aber auch. Danach kommt erst die Riesenlücke wieder nach Frankreich, Spanien, Italien und dann natürlich genau umgedreht die Anzahl der durchschnittlichen Keywords pro Domains sind wir bei Deutschland bei 15,5 im Vergleich zu Italien bei 47,6. Klar, wenn man nur ein Drittel der Domains im Index hat, hat man halt auch dreimal so viele Keywords pro Domain, ergibt sich von selbst, aber da sieht man schon, dass das Konkurrenzumfeld auch die Nischen, die man finden kann in Deutschland, dann wirklich, also wir sind hier glaube ich schon bei den Hypernischen angelandet.
Das denke ich auch, dass der Markt jetzt hier so bei uns in Deutschland und in UK ist echt hart geworden.
Definitiv. Also da wird es Nischen zu finden echt schwer. Ich habe dir vorhin ja eine lustige erzählt, die muss ich jetzt glaube ich nicht, dass da alle am Ende tippt einer ein und dann fällt er vom Stuhl und stirbt.
Nee, das war auch zu
Das ist zu
eklig.
eklig. Aber die funktioniert trotzdem noch sehr gut, aber das ist halt so Kleinkram. Also ich glaube, Nischen zu finden heutzutage, da muss man echt gut sein. Also geht, lernt Spanisch, wäre mein Tipp. Oder Italienisch. Ich glaube, da sind noch ein paar Nischen abzugreifen.
Ja, hätte ich bloß mal diesen Abendkurs in der Schule weitergemacht, wo ich
Ja.
bei meiner Lehrerin saß, die zwar Deutsche war, aber sich für eine feine italienische Dame gehalten hat. Naja.
Ah, ich hatte ja Spanisch mal 3 Jahre, es hat leider auch nichts genutzt. Es kam mir trotzdem Spanisch vor.
Genau.
Das Beste
Also.
war aber, Entschuldigung, muss man ganz, das ist so cool. Das ist ein deutsches Lehrbuch über Spanisch und auf der einen der dritten oder vierten Seite stand dann irgendwie als Lehrsatz Ramon no trabajo mucho. Heißt, Ramon arbeitet nicht viel. Das macht doch Klischees, oder?
Nicht schlecht.
Da habe ich auch gedacht, politisch korrektes deutsche Schulbücher, hallo, war sehr abgefahren. Ich habe aber 1992 Abi gemacht, das war noch eine andere Zeit, also ein anderes Jahrtausend. Ich weiß, dass die meisten unserer Zuhörer erst geboren worden, da habe ich Abi gemacht.
1992 hast du Abi gemacht.
Naja, hartes Brot.
Wahnsinn.
Ja.
Genau, und dasselbe gibt es natürlich jetzt auch für den Bereich SEM. Verhält sich ja ähnlich eigentlich. Anzahl Domains, die AdWords-Werbung schalten, in Deutschland und UK fast dreimal so hoch wie in Frankreich, Spanien und Italien. Klar. Anzahl Keywords mit AdWords anzeigen ist da wieder mehr ausgeglichen natürlich. In UK besonders ausgeprägt. Durchschnittliche Anzahl Anzeigen pro Keyword ist auch eher ausgeglichen. Hier sieht man jetzt nicht mehr die Wahnsinnsunterschiede. Aber jetzt vielleicht nochmal Anteil Keywords mit 11 Anzeigen. Die sind in Frankreich komischerweise ähnlich hoch wie in Deutschland und UK. Und der Gap, den sieht man dann nur zu Spanien und Italien.
Das stimmt. Ich weiß es auch noch, dass die Keyword-Preise sich natürlich auch ähnlich verhalten wie hier das Verhältnis. Also wir hatten ja mal noch da?
Ich
Ja,
ja.
okay, super. Ich habe dich gerade kurz nicht gehört. Ich war schon leichter Schreck. Ich so, huch, Leitung zerbrochen. Ich habe nämlich erst seit gestern wieder DSL. Es war hier im Eimer. Deswegen hatte ich gerade einen mittleren Panikanfall. Aber gut. Genau. Also da wusste ich auch, dass damals die Klickpreise in den anderen Ländern nicht so arg hoch waren, Spanien, Italien, aber Frankreich war schon immer ziemlich gut dabei, UK hatten wir nie was und DE sowieso. Aber man sieht dann, dass das SEA, SEM, wie auch immer man es nennen mag, PPC, whatever, sich ja dann doch mehr durchgesetzt hat als das SEO in diesen anderen drei Ländern.
Durchaus, durchaus.
Das ist schon, ja, wahrscheinlich haben die einfach noch mehr Fördergelder von uns, die sie verbraten können. Cool.
Okay.
Ich musste jetzt ja, ich bin ja von 1992, also du weißt, Ramon, Nordrhein-Bacher und Mutschau, wir sind da ganz klar auf Klischees getrimmt worden in der Schule. Das lebe ich jetzt aus.
Vielleicht sollten wir unsere Show haargenau so nennen.
Genau, das wäre echt gut. Das wäre wirklich gut. Genau. Was haben wir da noch gehabt? Ach ja, Google geht jetzt auf große Spamjagd. Irgendwie hat man ja so das Gefühl, Matt Katz musste seinen ganzen Mitarbeiterstab abgeben, um Google Wave zu bauen. Und jetzt kriegt er dann wieder zurück, nachdem sie es eingestellt haben. Und jetzt dürfen die endlich wieder auf Spamjagd gehen. Haben ja groß diesen neuen Algorithmus, der auf Page-Level-Ebene jetzt auch, boah, bösen Spam erkennt. Und natürlich auch jetzt sich diese ganzen Demand-Media-Leute auf die Fahne geschrieben haben. Wobei ich ganz ehrlich, habe ich ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, es gibt einen sehr schönen Guide von Demand Media für ihre Redakteure, wie man schreiben soll. Wer den gelesen hat, muss ich sagen, der ist nicht schlecht. Also den würde ich gerne bei unseren Redakteuren zwingend verbindlich machen, weil die wirklich mal über all solche Sachen geschrieben haben, wie was passiert, wenn ich einen Artikel schreibe und ich möchte den in 3 Jahren noch lesen können. Da steht da ganz klar drin, deswegen schreibt nicht, wie im letzten Jahr bekannt wurde, weil das stimmt übernächstes Jahr nicht mehr diese Formulierung, sondern immer konkrete Jahreszahlen angeben. Und das ist einer von vielen anderen Problemen, die in diesem Guide sauber gelöst haben. Der ist einfach geschrieben und ich bin echt schon am Prüfen, was man darüber übernehmen kann. Aber das ist echt sehr, sehr schön. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Wir haben ein bisschen recherchiert nach, aber findet man in Google ein bisschen Demand Media Editorial Guide etc. pp. Kann man finden. Sind wirklich sehr, sehr schöne Tipps zum Schreiben drinnen und deswegen verstehe ich gar nicht, was Google da eigentlich für ein Problem hat, weil da stehen auch eigentlich nicht schlechte Texte. Natürlich am Ende vom Tag verdienen die Leute mit Content endlich mal Geld und sind nicht negativ wie unsere Verlage in Deutschland, wenn sie online sind und schon hat Google da irgendwie ein Problem. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Wie siehst
Ich
du
verstehe
das?
es auch nicht so ganz und immer Google hat er wieder mit dem Paukenschlag, immer hat man wieder irgendein Update angekündigt. Mein Gott.
Also gemerkt habe ich sowieso nichts. Also ich meine, wir sind ja eh nicht das Ziel jetzt als T-Online und ihr auch nicht als ProSieben. Aber bei dem bisschen Spam, den man nebenher macht, muss ich sagen, ist eigentlich, also das ist offensichtlicher Scheiß, aber das hat offensichtlich Google nicht erkannt.
Also mir ist auch nichts aufgefallen. Also ich habe ja selber noch immer privat ein paar Projekte, die sind, also der Content da, der ist überhaupt nicht hochwertig, um das jetzt mal ja so auszudrücken. Und aber ich habe auch überhaupt nichts gemerkt. Also das war mal ja so einmal so ein Mad Cuts Ding, glaube ich.
Glaube ich aber auch. Also das ist noch. Da warten wir erstmal, was kommt.
Falls
Wahrscheinlich.
jemand von unseren Hörern natürlich wahnsinnige Änderungen festgestellt haben sollte, gerne in die Kommentare.
Genau. Das auf jeden Fall. Also bitte schreibt uns, was ihr merkt, weil dann lernen wir gerne alle was von. Das wäre super. Was haben wir noch, was so inhouse-mäßig interessant ist? Und zwar was ganz Interessantes gefunden auf dem 100-Partner-Programm-Blog. Und zwar ist es ein Artikel, übrigens auch wieder von Eisi, nur auf einem anderen Blog geschrieben. Und zwar zu dem Thema Partnerprogramme für den Linkaufbau nutzen, indem man einfach selber ein Partnerprogramm hostet. Ist eigentlich ein alter Hut, weiß man eigentlich regelmäßig. Wird trotzdem immer wieder, gehen die Leute zu Affiliate, whatever, wo die hin. Ab einer gewissen Größe sollte man sich überlegen, sein Partnerprogramm selber aufzustellen und dann kann man auch ordentlich gleich durchlinken lassen. Da gibt es 1000 Ticks, wie man damit arbeiten kann. Er hat eins beschrieben. Lustigerweise war das hier, glaube ich, irgendein lustiges, sehr günstiges Tool, mit dem man das ganze Partnerprogramm abwickeln kann. Also eher so im semi-professionellen Bereich, aber glaube ich für viele kleine Shopbetreiber durchaus mehr als ausreichend, sonst würde es Eisi auch nicht empfehlen. Und Bei größeren muss man mit den Leuten reden, die einem so etwas aufsetzen können, aber dann sollte man wirklich darauf achten, inwieweit man das verbinden kann. Was natürlich nicht ausschließen kann, ist, wenn der entsprechende Affiliate die Links bei sich eh nochmal durchcloakt, dann hat man davon auch nichts. Was ich persönlich immer machen würde, also wenn man jetzt Affiliate ist, sollte man eigentlich nicht sauber diesen Webmasterplan Links in 1000 auf seinem Blog oder auf seiner Seite hängen, dann ist man eh aus dem Index raus. Aber das weiß ja nicht jeder. Und dann hat man noch ein paar Links dazu. Why not? Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, darauf mal hinzuweisen.
Gute Sache.
Genau.
Was auch noch spannend war, war wieder mal was beim SEO Kai. Kai Spriesesbach. Er hat einfach wieder dieses Thema aufgegriffen: Inhouse SEO statt SEO Agentur. Wahnsinnig lange Artikel auch im Vergleich. Bloß das Fazit jetzt: Beides, Mischung. Jens, was meinst du?
Auf jeden Fall. Also der Titel ist auch etwas reißerischer. Also klassischer SEO macht natürlich einen Reißer draus, muss so sein,
Ja,
immer tickt
klar.
besser. Im Grunde genommen geht er auf ein Plädoyer ein, von wegen, wenn man da gut zusammenarbeitet, funktioniert das auch sehr gut. Und ich glaube, darauf kommt es im Großen und Ganzen an. Je nachdem, wie groß die Inhouse-Abteilung ist, ist die Frage, was man rausgibt und was man nicht rausgibt. Ich denke, das ist ein gutes Miteinander. Also ich habe schon mit diversen Leuten gearbeitet, mit vielen haben wir uns unterhalten und die sagen immer, wenn natürlich ein Inhouse-SEO-Ansprechpartner da ist, kann man auch als Agentur wesentlich besser arbeiten. Alle IT-Themen, Informationsarchitektur kann man eh nur Vorschläge machen. Wenn intern die keiner treibt, wird dann nie was passieren. Dann schickt man halt einfach seine Präsentationsunterlagen, seine Dokumente und seine Excel-To-Dos und dann liegen die halt rum, wenn man die nicht treibt. Ich meine, das wissen wir beide. Du musst einen Kollegen haben, da kommen 1000 Leute hin, wollen was. Wenn man die nicht noch mehr nervt als die anderen Kollegen, dann machen die einen nichts.
Das stimmt allerdings.
Genau. Aber trotzdem mal zu sagen, ich habe nicht genug Zeit, kann irgendein anderer mal, das ist uns auch schon passiert, die Seite XYZ, der will und muss ganz dringend mal komplett gereviewt werden, mal ein anderer machen, damit man erstmal so eine Basis hat und wenn ich das Dokument habe, treibe ich es intern weiter, wenn ich es gut finde. Das kann immer gut super funktionieren und dann arbeiten auch die Agenturen mit einem gut zusammen und andere Themen lassen sich auch immer schön machen. Also es ist ein sehr gutes Miteinander.
Ganz genau, so muss es sein. Und der Kai schreibt hier noch in seinem Artikel, dass er 2011 neue Wege gehen wird, lese ich gerade. Er
Genau.
fängt als Inhouse-SEO bei Yameda an, ein Gesundheitsportal, wie ich das jetzt überblicke.
Ja,
Einen guten Start, Kai.
das wünschen wir dir doch alle. So say we all. Achso, okay, etwas anderes.
Okay.
Ja, ich bin einfach zu Sci-Fi geblendet. Aber wirklich schöne Geschichte und macht Sinn. Naja, Yameda Ärzteportal hat natürlich, Kai, da hast du natürlich noch ein bisschen Arbeit vor dir, wenn ich mir die Sichtbarkeit von den Konkurrenten anschaue. Cool. Macht Spaß, wenn man ein Projekt hat, wo man gleich weiß, cool, da gibt es richtig was zu heben. Also ist ja viel schlimmer, wenn du hinkommst und denkst, was soll ich denn da jetzt machen? Sieht ja schon gut aus.
Ganz genau.
Ich glaube, das wird ein richtiger Spaß. Also
Da
im
ist noch
positiven
viel Luft
Sinne.
nach oben. Da ist noch viel Luft nach oben. Spannend.
Sehr spannend, sehr spannend. Also wir wünschen dir sehr viel Erfolg. Wir werden anschauen, wie das so passiert und werden wahrscheinlich auch von dir das dann auch im Online-Radar hören, was dir so alles Tolles passiert, oder? Davon gehen wir mal aus.
Genau.
Super. Da kann der sich eigentlich bei der Campix auch zu uns setzen, oder?
Eigentlich ja. Ich meine, wenn er auch Inhouse-SEO ist, dann kann er da auch ein paar Fragen beantworten.
Finde ich eigentlich eine coole Sache. Sollte man einfach mal anschreiben. Setzen wir uns mal auf die To-Do-Liste, wenn er sich jetzt nicht hört und von selber meldet.
Das sollten wir jetzt hier einfach festlegen, Jens.
Genau, finde ich auch. Dann legen wir das jetzt einfach fest. Du wirst nicht mehr gefragt, Kai, es ist jetzt so. Wir sind sauer, wenn du
Cool.
nicht da bist. Das ist gut. Genau. Kommen wir nächstem Thema. Was haben wir denn sagen? Page wird neuer alter Google-Chef. Schmidt geht in Rente und es gab einen PageRank-Update mit neuen alten Daten. Also wenn das nicht passender kann man es ja nicht machen.
Es ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das war echt die erste Amtshandlung vom Larry Page, da einfach auf diesen Knopf zu drücken, oder?
Wahrscheinlich.
Und dann pop, Update.
Genau. Aber war
Sichtbarer Toolbar. Sinnlos. Mann, Mann, Mann.
definitiv. Und weil echt mit diesen alten Daten, ich habe echt gedacht, Mann, das ist ja echt, ja, hätte man sich auch schenken können. Aber Trotzdem haben sich viele gefreut, dass mal wieder etwas davon zu hören war, weil sich doch diese Pseudo-KPI relativ stark festgesetzt hat in den Hirnen, muss man ja mal sagen.
Das stimmt, und leider ist es auch heute noch so, dass immer auf diese Zahl zwischen 0 und 10 doch noch sehr viel Wert gelegt wird und die auf jeden Fall noch teilweise absolut überschätzt wird.
Absolut, definitiv.
Leider.
Und jetzt kommt natürlich der, oder beziehungsweise was man sich auch mal anschauen kann, ich habe mir auch ein bisschen, man, da gab es ja einiges in der Presse etc., warum ist das Ganze eigentlich passiert oder nicht, oder was ist da los? Ich persönlich habe das Gefühl, gerade dass Kollege Schmidt mit seinen ganzen Sprüchen von wegen, wenn du nicht willst, dass man über was über dich weiß, dann mach's einfach nicht und so ein Kram, relativ schlecht mittlerweile schon für die Wahrnehmung von Google, weil ich glaube, der hat auch ein bisschen an diesem Image-Schaden, den Google da mitnimmt, auch mit dran gearbeitet. Zumindest in Deutschland hat natürlich die Presse alles von ihm gedreht, was er irgendwie gesagt hat. Und ich glaube, da kommt jetzt so ein kleiner Super-Nerd, wie er Larry daherkommt, kommt da, glaube ich, fürs Image von Google auch wirklich richtig gut.
Das stimmt. Der Eric Schmidt hat ja wirklich alles getan und er ist ja auch eigentlich immer ganz offensiv damit aufgetreten, dass Google wirklich alles wissen will, alles haben will. Und das ist natürlich klar, dass man dann in einigen Ländern, wo eben Google diese marktbeherrschende Stellung hat, dort auch mal dann kritisch nachfragt, wie denn
Genau,
das nun
genau.
ganz genau gemeint ist.
Exakt, glaube ich auch. Definitiv, sehe ich genauso.
Gut, aber ich meine, der Herr Schmidt, der hat ja nun, Herr Schmidt ist cool eigentlich. Der Herr Schmidt hat ja nun, glaube ich, auch soweit alles ja schon immer richtig gemacht. Hat noch eine kleine Reisekasse von Google übertragen bekommen. Ich glaube, so 100 Mille oder was hat er noch bekommen?
Ja, also ich glaube, das war so das klassische Pförtnergehalt bei Google, oder?
Ja, und boah, also ich glaube, ihm geht es auch gut mit der Entscheidung.
Ja, wenn es ihm nicht gut gehen sollte, wüsste ich jetzt nicht wem. Da ist ja sonst, ja, ist so. Genau. Ja, und dann kommen wir noch zu einer kleinen und feinen Toolperle, die wir letzter Zeit so gut wie nie hatten. Stand auch lustigerweise, geht es hier um einen Blogpost bei blogonaut.net und der hat über ein Tool geschrieben von jemandem, den ich wirklich sehr schätze, nämlich Uwe Tippmann, und zwar seinen, oder beziehungsweise nicht der, sondern Abacus SEO Diver, hat auch einen sehr schönen Review-Artikel geschrieben, auch ein paar schöne Bilder drin. Und hat dann auch selber festgestellt, dass man von dem Tool sehr wenig hört an sich, und da ist mir aufgefallen, jupp, dem ist wirklich so. Aus irgendeinem Grund hört man davon wirklich sehr wenig. Deswegen vergesse ich auch ständig, wenn ich über Tools, dass es eigentlich ihn gibt, obwohl ich ihn auch umfangreich mal getestet habe, und muss sagen, ist eigentlich ein sehr schönes Tool. Ich finde auch, sah von dem Logo mit diesem Taucherbrille bis hin zu der optischen Anmutung, eigentlich sieht es sehr nett aus. Aber du kannst, hast dich jetzt auch noch nicht damit auseinandergesetzt, oder?
Ich habe mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt, aber der Jonas, es war nicht der Eisi übrigens. Nicht verwechseln jetzt. Weil
Diesmal
alle
nicht, leider.
denken, Tool Review, das muss beim Eisi sein. Nee, es ist wirklich beim Jonas. aber ich habe das Tool auch noch nicht getestet. Sieht gut aus, macht einen guten Eindruck. Von der Datenqualität habe ich mich eben auch noch nicht überzeugen können.
Ja, was ich ein bisschen schwer finde, ist dieses Konzept der Suchreichweite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auf den ersten Blick nicht verstanden, und da ich ja mit Systrix ein KPI habe, was ich verstehe, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Dann hat mir, glaube ich, der Uwe ungefähr 15 Mal erzählt, jedes Mal auf irgendeiner Veranstaltung, die wir getroffen hatten, und jedes Mal hatte ich eine Menge Bier-Intus. Ich habe keine Ahnung, was er mir erzählt hat. Es klang aber unwahrscheinlich beeindruckend, aber wir haben es immer noch nicht verstanden. Und das ist so eigentlich das größte Problem für mich gewesen, warum wir es dann am Ende bei uns jetzt nicht tiefer im Einsatz haben. Aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht man auch, wenn man den schönen Report, Entschuldigung, diesen Review liest, es hat sehr viele kleine, smarte Tools, die in sich auch sehr viel Spaß machen. Die fand ich auch wirklich sehr interessant. Von Search on IB bis Backlink-Strukturzeiger, Backlink-Verification-Tools, Redirect-Finder. Da sind wirklich viele kleine süße Tools drin, also die man einfach sagen muss, schade, dass man die jetzt gerade nicht hat, aber da man vergisst auch ständig, dass es die genau an der Ecke eigentlich gibt. Und es kostet auch irgendwie, ich glaube, 99 Euro. Also ist auch eigentlich überhaupt nicht teuer und
Oh, geht.
müsste eigentlich, glaube ich, eine etwas größere Verbreitung haben, als man so an der Wahrnehmung hat. Also ich persönlich würde nur sagen, wenn irgendjemand sagt, Systrix ist mir zu teuer oder so etwas, ich würde definitiv dringend mal einen Blick reinwerfen. Es hat mir wirklich auch optisch gut gefallen. Die Reports sind schön aufbereitet. Die Rank-Reports sehen sehr schön aus. Der hat auch ein schönes Keyword-Research-Tool drin. Das wiederum ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil im Tool, was für uns egal ist. Wir haben ja unser eigenes Keyword-Research-Tool, wie man weiß, was unschlagbar gut ist und das kann dummerweise halt keiner nachbauen und dementsprechend nutzt mir diese Funktion gerade halt auch nichts. Aber es wäre bei mir in der engeren Wahl, wenn ich jetzt nicht bei der Telekom rumlaufen würde, würde ich es mir wahrscheinlich noch viel intensiver anschauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick wert, ist glaube ich eines der meist übersehensten SEO-Tools, die es nicht verdient haben, übersehen zu werden.
Das stimmt allerdings. Es sind echt coole Features dabei. Irgendwie so ein Hub-Finder. Da suche ich ja immer noch einen, der richtig gut funktioniert. Vielleicht kann der das ja hier im SEO-Diver. Ich weiß es nicht.
Einfach mal antesten. Also wie gesagt, test es euch einfach mal an.
Was war denn auch noch so lustig jetzt, Jens? Hat da nicht Bing irgendwas gemacht mit diesem Suchergebnis von Google?
Ja, das war ja wohl mal echt ein Klopper, da irgendwie Bing wohl die Klicks auf der Google SERP mitmisst, die ihre Nutzer machen und wohl dann das teilweise mit in ihre Rankings mit reinfließen lässt. Wahrscheinlich auch ein bisschen hochgekocht von Google natürlich, weil die haben es natürlich süffisant direkt schön auf der Konferenz announced, so dass jeder mitbekommt. Und ja, ich würde sagen, im ersten Gag erstmal ein riesen PR-Gag.
Auf
Ich
jeden
glaube,
Fall.
ist natürlich auch doof von Bing, wenn man da so direkt Sachen hart durchtesten kann. Und ja, ansonsten muss ich mal sagen, ich glaube natürlich jetzt nicht, dass bei wirklich großen Keys sich da wahnsinnig viel bei Bing geändert hat. Also ohne Mist, das sind jetzt ja hier auch so super bekloppte Kunst-Hash-Pseudo-Dinger gewesen, die da ausgetestet haben. Und ich glaube natürlich, dass wahrscheinlich das Klickverhalten der Nutzer auf Google, die mit dem IE und entsprechenden Sendeerlaubnis an Bing jetzt auf Kredit rumsurfen, ich glaube, das Ranking bei Bing zu Krediten nicht wirklich nachhaltig beeinflussen wird. Aber
Ja,
bei
das
solchen
reicht.
super longtailigen Begriffen scheint es aber zu sein. Also deswegen würde ich sagen, im allerersten Step mal ein riesen PR-Gag.
Also ich finde es ja echt halt abgefahren. Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja so, wo Bing keine Ergebnisse hat, schaut's einfach mal, was die Toolbar so eingesammelt hat, wo der User mal war. Und ich meine, es ist schon eigentlich frech fast, dass man da einfach ja immer Suchergebnisse aus dem anderen Index einspeist.
Ja, bei Scrapen hat schon immer Spaß gemacht.
Ja, aber.
Das Leben ist dann viel einfacher. Nee, ich meine, wer ein bisschen seine Crawler beobachtet, also was sie so machen auf der Seite, mal ganz im Ernst, oder sich die Indexgrößen anschaut, dann sieht man sowieso, dass der Bing-Index wesentlich kleiner ist als der von Google. Also Site-Abfragen wesentlich weniger, wenn ich sehe, auf welche Seiten mir Bing überhaupt Traffic schickt. Das ist ja sowieso viel kleiner als Deutschland, ist mal dahingestellt, aber welche Seiten überhaupt Traffic reinbringen, wesentlich weniger. Also da ist einfach weniger drin. Ich sehe auch, was die uns durchcrawlen. Wenn du mal da mal so einen Katalogbereich aufsetzt mit mehreren hunderttausend Seiten, dann nimmt Google den sich in einem Tag mit. Bing kommt dann 10 Jahre nicht durch. Die sind einfach, der Index einfach noch ein gutes Stück kleiner als der von Google. Das heißt
Korrekt.
nicht, dass die Suche deswegen bei wichtigen Keywords schlechter sein muss. Ich meine, wenn du natürlich dir viel Rotz reinholst wie Google, heißt das noch lange nicht, dass deswegen deine SERP schlechter ist. Der Index ist aber kleiner.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall coole Sache. Hat mal wieder, glaube ich, für einige Lacher gesorgt. Auf allen Seiten.
Hast du dieses lustige Logo gesehen? Das war cool.
Ja, was auch hier verlinkt war. Aber ich denke, das sollten wir auch nochmal verlinken, oder? In Shownotes.
Genau, so mal gucken, ob ich es nochmal finde. Wenn wir nicht gerade reinhauen. Ah, super. Fantastisch, dann haue ich das gerade mit rein. Das war echt super gemacht. Und dann natürlich hat die TRG dazu noch ein bisschen tiefer ausgelassen. Und zwar der Gero Wenderholm, dass er denkt, dass da irgendwie beide mit verloren haben, weil natürlich, und da mal dann auch bisschen rauskommt, wie viel Daten eigentlich solche Toolbars senden. Und er hat auch geschrieben, traut keiner Toolbar oder so etwas. Toolbars haben, nee, er hat geschrieben, Toolbars haben eine ganz gemeine Feedback-Funktion. Ich denke, das wird jetzt gerade etwas, vielleicht dem einen oder anderen mehr bewusst, weil es wahrscheinlich sonst einfach keiner Normalbürger da draußen auf dem Radar hat. Und wenn jetzt natürlich bei das sonst wo steht in der Presse, dann merken die vielleicht erst, huch, was wird denn von mir da alles gesendet? Und das betrifft natürlich Google mit seiner Toolbar genauso.
Ganz genau. Also es ist ja Fakt halt, dass halt diese Toolbars, ich meine, die haben ja klar, also der Hauptsinn ist ja wirklich, nach Hause zu funken und dort entsprechende Daten zu übermitteln, die anderen Leuten irgendwas nutzen können. Ich meine, das ist ja, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht neu, dieses Konzept. Aber ich meine, vielleicht sollte der eine oder andere mal schauen, welche Toolbars er alles jemand installiert hat. Bing, Yahoo, Alexa, sonst was. Und ja, jemand, ob man das möchte, dass einfach so viele Daten zu den einzelnen Betreibern gefunkt werden.
Das stimmt. Also man muss ja sagen, mein Firefox, das ist ja, ich sage mal, Matrix kennst du, oder? Wo der dann sagt, ich sehe hier alles im, ich schaue mir die ganze Matrix nur noch im Quellcode an. Ich sage immer, ich schaue mir das ganze Internet nur noch über Toolbars an, weil du so 4000 Toolbars drin hast und dann bleibt kein Platz mehr für die Webseite. Aber macht nichts, dafür siehst du alle wichtigen Daten über die Seite, ist ja auch schön.
Stimmt.
Genau, und dann gab es ja noch diesen netten Mensch auf dieser Welt, diesen netten Mensch, der über diese zu kleinen Notebooks schreibt. Deswegen hat er wahrscheinlich auch einen Komplex. Sascha, nennen wir ihn Sascha P., der uns ja aufgezeigt hat, wie käuflich die Blogosphäre ist und dass diese SEO-Hansels ja einfach alle nur Panne sind.
Das ist ja ein Wahnsinn, was dieser Sascha P. da so alles aufgedeckt hat. Ja, also unglaublich.
Es war entsetzlich, aber wir haben uns gedacht, wenn dieser Mensch schon denkt, dass SEOs alle Panne sind und er ist ja so der super investigative Netbook-Journalist, was ja an sich schon ein sehr lustiges Thema ist, dann gehen wir doch mal hin und schauen uns seine netbooknews.de mal etwas genauer an und gucken mal, was hätte der Mensch denn mal richtig machen können und mehr Traffic haben können, auch wenn er viel hat, ich weiß, aber mehr können wir immer haben. Er hat trotzdem nur eine Hasenkiste in Taipei, wo er wohnt. Also darf man nicht vergessen, da kann bestimmt auch ein bisschen Geld gebrauchen. Und da haben wir uns mal ein paar Sachen angeschaut. Das allererste, was mir dann aufgefallen ist, eine seiner Top-Kategorien, ich glaube sogar die allererste von links, ist HP Tablet und da gibt es genau einen Artikel, das ist mal richtig effizient mit einer Kategorie umgegangen. Macht Spaß. Da kann man definitiv etwas optimieren. Dann, Umgang mit Text muss auch gelernt sein, wenn man solche Blogs schreibt, wenn man längerfristig mit irgendwelchen Artikeln ranken möchte. Und wenn man schreibt, wie er hier, einen schönen Artikel über Motorola Atrix 4G, Teaser hinterlässt offene Münder, das ist ein Artikel. Also ich nehme an, es geht halt um irgendein Gerät von Motorola. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit den Dingern nicht aus. Aber, jetzt kommt der Gag, er hat getaggt mit folgendem Text: Atrix 4G Smartphone. Dann der zweite Tag: Atrix 4G und der dritte: Atrix. Wow, das ist dann mal so Heavy Duplicate Content. Besser wäre natürlich, wenn man hier das Ganze zerschlägt in seine Aspekte und es wäre dann einmal getaggt als Atrix, einmal als Smartphone und einmal 4G und dann, wenn man sinnvoll seine Tags noch irgendein entsprechendes Vokabular zuordnet, kann man danach sogar schöne Kombinationstags bilden, müsste man halt wissen, was Informationsarchitektur ist. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn man sein Template schlicht und ergreifend mal übersetzt. Also Post-Tagged with Atrix ist, ich meine, für jemanden, der nach Qualität schreit, ich hab auch nie Bock, meine zu übersetzen, aber ich schreie jetzt auch nicht nach, ich bin der Super-Mensch, macht Content und denkt, vergesst diese SEO-Fuzis und was er alles von sich gibt, dann mach doch auch mal selber Qualität auf deiner Seite und belästige mich nicht mit Überschrift Post-Tagged with, weil das wankt dann bestimmt auch nicht und hat nichts mit fehlenden Links zu tun. Besser sind hier übrigens auch individuelle Überschriften, so etwas Atrix ihre Übersichtsseiten zu allem von Motorola, Atrix, whatever. Und man kann, und da auch als Tipp, einfach mal sich Thesis anschauen. Da kann man zu jedem Tag schöne Beschreibungstexte machen. Und wie man dann aus einer Tag-Seite und einer Kategorie-Seite eine schöne Landingpage baut, lässt sich relativ schön bei Sugarray nachschauen. Die macht das nämlich sehr exzessiv mit ihrem Thesis-Template. Und auf gleichzeitig gerade gefunden, Blog Webmaster Homepage.de gab es einen sehr schönen Artikel auch, wie mache ich Kategorien zu sinnvollen Landingpages. Schau es dir mal einfach an, Sascha P., dann ranken vielleicht nicht nur deine Artikel, sondern dauerhaft auch die Themen, über die du schreibst, und da wirst du sehen, SEO kann viel mehr sein, als für 20 Euro einen Link zu mieten. Da gehört etwas mehr dafür zu. Und ganz dämlich ist, wenn man in sein Footer schreibt, in Grau auf Grau, täglich News über Netbook-Tablets und Netbook-Test, Grau auf Grau. Also das heißt mal, sag ich dir, würde dir jeder SEO sagen, das ist mal sowas von Oldschool und Banane, da kauf lieber für 20 Euro einen Link. Das hätte dir mehr geholfen. Aber
Mann, Jens, jetzt hast du dich aber aufgeregt über die Seite.
Ja, ich meine, wenn da irgend so ein Fatzke ankommt, dann muss man doch mal sagen, hier, wenn die großen Pinkel gehen, muss man einfach schweigen. Fertig.
Aber ich meine, dieser Sascha P. hat ja, glaube ich, auch sein Fett weggekriegt, oder?
Ja, glaube ich auch. Also ich meine, ganz ehrlich, er schreibt wirklich schöne Sachen über Netbooks, also ohne Kack, und da hat er auch definitiv Ahnung von. Nur ich fange jetzt nicht anfangen, ihm zu erklären, was ein gutes Netbook ist, da würde ich schlicht und ergreifend verlieren, und er sollte mir aufhören zu erzählen, was SEO ist. Ich denke, dann kommen wir ganz gut hin. Ich erkläre ja auch unseren Redakteuren nicht, wie man einen Artikel schreibt. Wir haben das mal dann nochmal gelernt. Ich rede mit ihnen einfach nur, wie man sinnvolle Titel schreibt. Also da sollte man einfach in seinem Gehege bleiben. Den Rest kann man beim Bier betreffen, wenn man da seine Privatmeinung austauscht. Und dann muss man aber auch wissen, wer spricht und wer zuhört.
Ganz genau. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Definitiv. Und nimm diesen grauen Text raus, weil das ist echt spammy, mein Freund. Aber dann haben wir festgestellt, das war gar kein Gate. Das war weder ein Blogger-Gate noch ein sonstiges Gate. Es war eigentlich ein Link-Building-Auftrag, den er hatte für die SEO-Klitsche, und er hat den Link nicht gesetzt, der Hund. Und da müssen wir nochmal sagen, wir sind alle Freunde der SEO-Klitsche. So kann man mit der Klitsche nicht umgehen.
So geht's nicht. So geht's nicht.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber wir werden es euch zeigen. Wir setzen nochmal den Link in die Shownote, wie er hier die SEO-Klitsche abgezogen hat. Die hat es ja netterweise gut dokumentiert von ihrem Showpraktikant. Kann man dann direkt nachlesen. Und es gibt auch nochmal eine sehr schöne Bewertung vom Martin Missfeld, der das auch ein bisschen weiterfasst, die mir persönlich von all den Bewertungen, es gibt sehr viele andere noch, aber wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und die kann man sich wirklich auch mal schön durchlesen. Die macht durchaus Sinn.
Genau, und die Links findet ihr wieder in den Shownotes.
Definitiv. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unseren Fokusthemen, derer wir dann zwei haben, weil wir ja keinen Gast haben.
Richtig. Genau. Das erste Fokusthema ist eigentlich dadurch entstanden, dass mich ein Post von Google selber wahnsinnig aufgeregt hat. Und auf dieser Basis hatte ich da mal auf decker.de so ein paar Gedanken veröffentlicht. Und zwar hieß der Originalpost Video XML Sitemaps Fragen und Antworten, erschien auf der Google Webmaster Zentrale. Und genau das soll jetzt auch ein Fokusthema sein hier bei uns im SEO-Haus. Die ganze Geschichte mit den Video Sitemaps. Was Google dort für Fragen veröffentlicht hat, ist die eine Seite. Viel, viel abgefahrener waren die Antworten. Ja, und da haben es mir echt die Nackenhaare aufgestellt.
Ja, die waren ein bisschen propagandistisch.
Also ich habe mich jetzt in der Vergangenheit recht viel mit dem Thema Video-SEO auseinandergesetzt. Klar, also ich meine, ja, oder wenn einer Videos hat, dann sind wir mit unseren TV-Brands, und klar, dass wir da natürlich auch versuchen, eben halt unser Video-Content den Suchmaschinen zur Verfügung zu stellen. Und deswegen musste ich wirklich über einige Fragen und jemand über die Antworten zu den Fragen echt nur lachen.
Aber gehen wir doch einfach mal durch. Da frage ich dich jetzt einfach mal, kann eigentlich die Quelle, der Inhalt eines Videos eventuell ein Drittanbieter auf einer anderen Webseite gehostet werden. Also kann ich meine Videos bei YouTube einstellen und dann trotzdem noch bei meiner Webseite gefunden werden.
Ich meine, letztendlich geht es schon, dass man die Videos woanders hostet, eben halt bei einem Drittanbieter. Fakt ist aber, sobald man das Video auch bei YouTube hostet, dann kann man ja mal verfolgen, eben halt welche Videos in der Google Blended Search weiter oben eingeblendet wird, welche Portale öfters auftauchen. Im Regelfall sind es nicht die eigenen, obwohl man ja der Eigentümer ist des Videos.
Also YouTube kriegt so eine leichte Bevorzugung irgendwie, aus einem nicht nachvollziehbaren Grund.
Google rankt YouTube anders als alle anderen Videoportale.
Ich hoffe, das hört die EU nicht, sonst kriegen wir einen neuen Fragebogen.
genau.
So, dann, wenn ich mein Video über YouTube poste, kann Google dann überprüfen, ob ich der rechtmäßige Eigentümer bin.
Genau, dazu hat ja Google immer noch keine Funktion, dass man das sicher immer verifizieren kann. Ergo, Google rankt immer das Portal, eben halt, was Google selbst am meisten bringt. Und auch das sind meistens nicht die eigenen Portale. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, oder? Genau.
Sollen Nutzer, die YouTube-Videos einbetten, auch Video-XML-Sitemaps einreichen, oder ist das unnötig, weil YouTube zu Google gehört?
Hier schreibt ja Google selber, Google behandelt YouTube wie jede andere Quelle für Videoinhalte.
Auf Seite 67 hast du vergessen zu sagen.
Genau, und auf jeden Fall, wenn ihr auf euren Seiten YouTube-Videos einbettet, reicht da auf jeden Fall Video-XML-Sitemaps ein, weil dann tauchen sie wirklich ab Seite 67 ungefähr auf.
Aber das habt ihr aber empirisch erhoben, oder?
Ganz genau, das waren langwierige Tests, haben sich über ein halbes Jahr hingezogen. Nee, Quatsch, also Leute, das müsst ihr selber dann jemand entscheiden, ob sich der Aufwand lohnt, da wirklich immer die Video-Sitemap einzurichten und einzureichen. Das kann, glaube ich, jeder selber ausprobieren.
Wie lange dauert es, bis Google eine Video-XML-Sitemap überprüft und zugelassen hat?
Google sagt ja wieder, wir machen viele coole Dinge, führen Tests durch, validieren Metadaten und so weiter und so fort. Im zweiten Schritt, die für diesen Schritt erforderliche Zeit kann, abhängig von eurer Webseite und unserer Systemlast variieren. Ach, das ist so abgefahren. Wir haben wirklich mit derselben Infrastruktur völlig unterschiedliche Ergebnisse. Ist nach Einreichen der Video-Sitemap ein Video nach 20 Minuten im Videoindex bis hin zu Tagen, Wochen, sonst was. Mit derselben Infrastruktur. Keine Ahnung, ob die Systemlast von Google wirklich so schwankt oder ob Google da wirklich noch riesige Probleme hat. Aber könnte man ja mal drüber nachdenken.
Das müssen wir mal irgendwann einen von Google einladen, soll uns das mal sagen. Welche Tags und Kategorien sind in Video-XML-Sitemaps oder MRSS am wichtigsten? Sollte ich meine eigenen Kategorien erstellen oder gibt es eine Liste, an die ich mich halten sollte?
Genau, Google hat ja auch in den Sitemaps diesen Knoten eingeführt namens Kategorien. Das ist total sinnfrei. Keine Ahnung, wer das mal bei Google an seinem freien Freitag wahrscheinlich eingeführt hat. Oder vielleicht hat es ja mal Sinn gemacht, dieser Knoten Kategorien. Aber ich glaube, der zuständige Entwickler, der hat das Google selbst nie verraten und ist dann zu Facebook gewechselt.
Ah, deswegen auch MRSS. Sag mal ganz unter uns, Video-XML-Sitemap oder MRSS oder beides?
Video-XML-Sitemap ist die sicherste oder die sicherere Variante? Mann. MRSS halte ich für nicht so sinnvoll. Beides habe ich noch nicht ausprobiert.
Also Seite 67 halt.
Seite 67.
Okay, verstehe. Muss ich HTML5 verwenden, um Video-XML-Sitemaps nutzen zu können? Wer fragt denn sowas? Mit HTML5 hilft HTML5 bei der Erkennung. Und wenn meine Website HTML5 kompatibel ist, muss ich dann zusätzlich eine Video-XML-Sitemap einreichen? Also solche Fragen kann ich auch nur Google selber ausdenken.
Also das ist echt eine abgefahrene Frage. Und ich glaube eigentlich wirklich, dass sich Google bei der Indexierung von Videoinhalten über HTML5 noch überhaupt keine Gedanken machen muss. Wenn es eigentlich schon ein riesiges Problem ist, für eine Suchmaschine diesen Ausmaßes wirklich normale Videos, die normal eingebunden sind, zu indexieren, zu bewerten und in die Suchergebnisse einzustreuen. Und ob das HTML5 ist oder nicht, ich glaube, da hat sich bei Google noch kein Mensch drüber Gedanken gemacht.
Ich glaube, davon haben wir noch gar nichts gehört. Fragen Sie wahrscheinlich noch, was HTML ist. Wenn ich ein Iframe verwende, anstatt mein Video einzubetten, kann Google dies dann immer noch finden?
Ja, also ich habe es ja eigentlich so formuliert, immer Google ist froh, wenn sie Videos überhaupt finden, außerhalb von YouTube. Also in einem Iframe keine Chance.
Wie bei allen Sachen, die im Iframe liegen, würde ich sagen.
Ja, richtig.
Kann eine URL für mehrere Videos verwendet werden?
Gott. Also Google sagt ja selber, dass es möglich ist. Hat eigentlich diese Aussage gleich dann damit revidiert. Wir haben jedoch festgestellt, dass die Nutzererfahrung darunter leiden kann. Quasi so als Bitte für die Webmaster. Naja, wenn es geht, macht's nicht. Und ich habe festgestellt, Google tut sich auch jetzt schon verdammt schwer, wenn nur ein Video pro URL eingebunden ist. Und deswegen bloß nicht ausprobieren, mehrere Videos auf einer URL Google zur Verfügung zu stellen.
Ja, ganz übel. Muss ich eine spezielle Robot-Textdatei für den Google-Bot erstellen oder reicht es aus, wenn ich den Google-Bot nicht blockiert will? Also nicht blockieren ist immer ein guter Tipp, aber den Rest von dir.
Ja, genau, klar, eben hat Google gesagt, klar, stellt sicher, dass der Google-Bot nicht blockiert wird. Es ist echt wurscht.
Das ist interessant. Ich habe eine Miniaturansicht bereitgestellt. Diese wird jedoch nicht verwendet. Erstellt Google eigene Miniaturansichten für Videos?
Google versucht, immer die von den Video-Sitemaps bereitgestellten Miniaturansichten zu verwenden, aber es ist echt oft willkürlich.
Ist ja nicht nett, wenn man sich da extra Mühe gibt und einen richtigen Ausschnitt wählt und die nehmen dann irgendwie so schwarz.
Nee, Google macht so, dass sie wirklich das Frame genau auf der Mitte des Videos nehmen und das zur Verfügung stellen. Das ist echt willkürlich.
Gibt es Einschränkungen bei der Größe von der Videodateien?
Es gibt keine Einschränkungen. Sagt Google selber. Also ich denke, je größer, desto besser und am besten bei YouTube posten.
Stimmt, dann wird es besser gefunden.
Genau, und dann hat Google wieder ein paar Daten mehr und ein paar.
Das
Ja.
stimmt. Besteht die Möglichkeit, ein Transkript oder optional Untertitel für ein Video anzugeben?
Ich meine, das ist ja wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt und das ist eigentlich mit einer der einzigen Fragen, die wirklich Sinn machen. Worüber man wirklich in Zukunft nachdenken müsste, weil es gibt ja nun in der heutigen Zeit auch Mittel und Wege und Möglichkeiten, auf ja schon abgefahrener Basis, wo man praktisch von jedem Video ein Transkript filtern kann. Und das könnte man ja auch Suchmaschinen zur Verfügung stellen. Das funktioniert in der heutigen Zeit jetzt nicht nur bei Videos wie von der Tagesschau, wo der Tagesschausprecher spricht und eine Wahnsinnsruhe im Hintergrund ist. Nee, so ein Erstellen von einem Transkript funktioniert auch schon recht gut bei allen möglichen Videos. Aber eben man hat nicht die Möglichkeit, Suchmaschinen oder auch speziell Google das wirklich mit an die Hand zu geben. Das ist eigentlich schade.
Das stimmt. Wobei, ich habe das im Studium oft gehabt mit dem Thema Transkribieren und kann man dann besser suchen. Und hatten dann, also weil solche, wir waren da auch, wo waren wir dann gewesen, ZDF oder sonst was, wo dann auch von dem Satellit diese ganzen Videos reinknallen. Und dann werden die teilweise von so Dokumentationsabteilungen live in Stratas zerlegt und die werden verschlagwortet. Und die haben eben nie transkribiert aus dem einfachen Grund, dass sie sagen, viele Sachen, die dort gesprochen wird, die sind nicht das, was man auf dem Bild sieht. Also man sagt selten, dass man auf dem Flugzeugträger steht, wenn man auf dem Flugzeugträger steht, weil das sieht man.
Stimmt.
Also da gibt es extrem, und bei Privatvideos noch lustiger. Oder stell mal vor, du hast jetzt irgendwie ein Serienschnipsel. Da sagt ja jetzt keiner, oh, wir sind gerade bei Supernaturals. Nee, das sehe ich ja. Also so ist es natürlich ein Riesenunterschied zwischen dem, was gesagt wird, und zwischen dem, was man im Video sieht. Also das ist gar nicht so ganz einfach, daraus dann nochmal auf den Inhalt zu. Aber es ist besser als jetzt haben sie gar nichts, außer den Titel.
Klar, ja schon, also sowas kommt ja auch wieder auf die Art des Videos an. Wenn es jetzt irgendeine Doku ist über irgendein Land, ja, da sagt man auch nicht ständig, da, ich bin gerade in Frankreich oder so. Wenn es jetzt allerdings so eine Art Schulungsvideo ist über irgendwas oder über ein Fachthema, dann sagt man ja auch schon entsprechende Schlagworte. Ich muss jetzt irgendwas rumdrehen und den Schnitt an dieser Stelle setzen oder keine Ahnung.
Das stimmt. Also ich glaube, das macht in vielen Anwendungsfällen Sinn, aber ich glaube ja
Richtig.
auch, diese Privatvideos da zu transkribieren, die da bei diesem YouTube rumliegen, glaube, da kommt richtiger Käse raus. Wäre aber bestimmt auch sehr
Ja.
lustig. Also der hat dann bestimmt coole Rankings zu absurden Sachen.
Stimmt schon, ja, schon. Also jedes Video muss man ja nicht unbedingt ein Transkript ziehen. Aber Google sollte wenigstens die Chance einräumen, vielleicht sowas auch mal immer zu übermitteln.
Das stimmt. Da hast du natürlich recht. Und dann natürlich die letzte Frage, kann mein Video auch dann indexiert werden, wenn ich Lightbox oder Pop-up zur Anzeige meines Videos verwende?
Da möchte ich auch mal wieder wirklich Google zitieren. Wenn die Indexierung durch Suchmaschinen ein wichtiger Aspekt für euch ist, zählt diese Methode nicht zu den sichersten.
Klingt traurig.
Ja, ich glaube, da kann sich jetzt echt jeder selber ein Bild machen. Auch damit hat Google wahnsinnige Probleme.
Das, ja.
Sprich, Google kann es nicht.
Das ist ja auch bei anderen Inhalten, die in Pop-ups rumdümpeln. Schlimmstenfalls wird das Pop-up gefunden und der Rest fehlt. Also, das ist auch die Frage, wo kommt der Nutzer denn raus? Ein Pop-up ist eine eigene Seite. Das ist eine komplette HTML-Seite. Und wenn da drin ein Video ist, dann kommt man schlimmstenfalls, wenn man die Video direkt auf die Landingpage, dann ist halt eben dieses fucking Pop-up. Und wenn wir,
Genau.
ich hab dann keine Navigation, keinen Header, keinen Footer, sondern ich habe einfach, im schlimmsten denken die Leute noch, wir sind zu so doof, eine Webseite zu bauen, weil die einfach nur weiß mit dem Video ist und schlimmstenfalls noch drei Banner drumherum.
Ganz genau. So schaut's aus.
Also deswegen glaube ich, wollen die die auch gar nicht haben, weil das ist dann echt eine sehr schlechte User Experience.
Genau. Also vielleicht mal abschließend, eben, warum dieser Post überhaupt entstanden ist. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Jammer-Post, ja, oder wo man heult, dass Google das nicht kann, Google das nicht kann. Ich meine, das ist eine schwierige Sache, Videos in den Index aufzunehmen, die Inhalte zu verstehen und immer die Videos einzuordnen in die Suchergebnisse. Es ist nicht einfach, aber ich denke halt, Google ist eben halt noch nicht so weit, wie es immer von Google selbst behauptet wird mit dem Indexieren von Videos. Google hat noch große Probleme beim Indexieren von Videos und ohne dass der Webmaster aktiv Infos an Google sendet, wo die Videos sind und so weiter und so fort, funktioniert da leider noch gar nichts in dem Bereich.
Genau, das stimmt. Aber wir sind ja auch erst am Anfang des Internets. Da kommt noch einiges auf uns zu.
Stimmt, gibt es ja noch nicht so lange.
Genau. Nee, aber wie gesagt, war ein trotzdem ein schöner Post. Was vor allem lustig war, war deine Sprache. Pappnasen und Muaha lese ich immer wieder gerne. Macht Spaß, sollte man gelesen haben. Ja, aber war, glaube ich, ein spannendes Thema. Wird auch spannend bleiben. Ich glaube, da werden wir noch einiges an Entwicklung sehen. Wie du gerade gesagt hast, wir sind da echt am Anfang und nicht am Ende.
Auf jeden Fall, das bleibt spannend.
Genau. Aber wir wollten euch nicht nur ein Fokusthema geben. Wie gesagt, zwei. Das zweite ist, wir haben ja vorhin ein bisschen von Tools geredet und haben einfach mal so überlegt, was eigentlich mein liebstes SEO-Tool. Und das sind eigentlich mittlerweile die Google Webmaster Tools, oder?
Die sind immer sehr, sehr spannend. Cool ist, in den Google Webmaster Tools gibt es auch immer mal wieder irgendwas Neues. Ja, immer zu sehen oder zu entdecken.
Und sie kosten nicht mal 99 Euro.
Nee, nerven nur.
Nur Nerven. Genau, aber es sind wirklich eine sehr schöne Anwendung. Und deswegen dachten wir, wir spendieren jetzt den Google Webmaster Tools mal etwas Raum und gehen mal einfach mit euch durch diesen ganzen Toolkram durch, weil er wirklich sehr, sehr schön ist. Und eigentlich beginnt es schon mit dem Dashboard, wo man so auf dem ersten Blick sieht, was sind eigentlich so die Suchanfragen. Lustigerweise sortiert nicht mit dem, die am meisten Traffics gebracht haben, sondern die am meisten Einblendungen erzeugt haben. Ich hätte es ja andersrum sortiert. Leider kann man das Dashboard nicht individualisieren. Wäre aber wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendig an der Stelle. Wie gesagt, das ist ja für Umme. Und die braucht ja die Kapazität, um die Videos zu finden.
Stimmt.
Dementsprechend ist da was übrig geblieben. Man sieht, welche Seiten einen Links geben, so die fünf stärksten. Okay, das sind bei uns immer Seiten aus dem eigenen Netzwerk, surprise, surprise. Trotzdem interessant. Dann hat man solche Sachen, Crawling-Fehler, wie viele Seiten man durch Robot-Text gesperrt hat. Man hat so ein paar Keywords, die man oft bei einem Vorkommen auf der Seite und wie viele Variationen von denen Google gefunden wird, was übrigens sehr interessant ist. Man sieht, dass Google durchaus Variationen zu Keywords hart zuordnen kann. Und natürlich den Status der Sitemaps. Das ist sozusagen dieses Dashboard und das kann man auch noch mal als Gadget sich zu einer iGoogle-Startseite. Verwendet die überhaupt irgendjemand? Also, wenn die irgendjemand verwenden sollte, könnte er sich da ein Gadget hineinkleben und sieht das dann. Das ist fantastisch. Schon mal von Anfang sehr schön.
Ganz genau, die spannendsten Infos oder einige spannende Informationen gleich direkt auf dem Dashboard. Schöner geht's nicht.
Genau. Und wie gesagt, damit ihr das sehen könnt, müsst ihr euch nur verifizieren gegenüber Google. Da könnt ihr so eine Textdatei auf euren Root legen oder aber baut so einen lustigen Meta-Tag ein. Ihr könnt davon auch N viele einbauen. Also ich kenne schon Leute, die gesagt haben, oh, meine Agentur, ich persönlich würde denen jetzt nicht zwingend Zugriff drauf geben, aber okay, wenn man das will, kann man da auch zwei, drei oder vier einbauen. Das nimmt Google dann auch nicht krumm. Ich bin mal gespannt,
Was
ob sie
natürlich
noch.
sinnlos ist, weil man kann beliebig viele Eigentümer einem Webmaster-Account hinzufügen.
Das kann man auch machen, aber das ist erst neuer, das gibt es noch nicht so lange. Früher muss man wirklich noch mehrere da zusammenknuddeln.
Echt?
Ja.
Okay.
Aber auch wenn man es vergibt, man kann, also es tut nicht weh, ihr könnt euch da 100 Mal verifizieren, wenn ihr Bock habt.
Genau.
Genau. Dann gibt es den Hauptpunkt Website konfigurieren. Und da gibt es halt, eigentlich kann man da nicht gar nicht so viel konfigurieren, aber man hat erstmal einen Zugriff und sieht seine eingereichten Sitemaps. Und zwar Gesamt-Sitemaps, Image-Sitemaps, die gezippten Sitemaps, whatever. Und man sieht, wann die das letzte Mal, also welcher Typ das ist, ob der in sich valide sind, also ob Google die versteht. Man sieht, wann die das letzte Mal heruntergeladen worden sind, wie viele URLs man übermittelt hat und wie viele wirklich im Index drin waren. Dringender Tipp, ich habe immer wieder Scherzkekse, die sagen, oh, dann nehme ich einen G-Site-Crawler, der crawlt über meine Seite und dann kriege ich einen XML-Sitemap oder einen irgendeinen anderen Crawler und lege die dann da rein. Wenn irgendein Tool von außen irgendetwas zusammencrawlt, dann hat Google das auch schon gecrawlt, Kinders, das nutzt euch nichts. Das Einzige, was euch nutzt, ist, wenn euer fucking CMS liefert, welche Seiten es selber denkt zu haben. Und dann könnt ihr nämlich gucken, ob irgendwelche Seiten nicht von Google über ein Crawling gefunden worden sind. Und das sieht man dann relativ schnell, weil die sind dann meistens erstmal gar nicht im Index. Was auch ein Tipp ist, legt nicht eine große Sitemap ab, sondern macht die vielleicht pro Ordner. Also so was ich was, Inland, Ausland, Panorama, whatever. Oder
Hosen, Röcke,
Größen, Röcke,
Strumpfhosen,
genau.
weiß ich was.
Exakt, weil dann könnt ihr nämlich sehen, ob es auf irgendwelchen Ecken bei euch in eurem Portal, in eurem Shop Indexierungsprobleme gibt und könnt direkt sagen, sind da hinten weniger Links, sind da weniger interne Verlinkungen, haben wir da irgendwas aus der Navigation abgehängt. Das sieht man dann wesentlich besser. Ansonsten habt ihr nur eine Zahl und bis ganz, die Fehlersuche wird dann echt anstrengend.
Ganz genau.
Also.
Sitemaps, ganz, ganz wichtiger Punkt. Was mich aber wirklich nervt, wo ich auch schon viele Nerven verloren habe, aber jetzt immerhin weiß ich es ja, wenn man doch jemand anderen Zugriff gegeben hat auf die Google Webmaster Tools und praktisch ihn als Eigentümer hinzugefügt hat und er eine Sitemap eingereicht hat, dann sieht man die nicht unter den eigentlichen Sitemaps. Also das heißt, man sieht immer nur die Sitemaps, die man selbst eingereicht hat. Und über den Sitemaps auf der rechten Seite ist so ein ganz kleiner Link, da steht alle und eine Zahl dahinter. Erst wenn man da draufklickt, dann sieht man auch die Sitemaps, die vielleicht irgendjemand anders eingereicht hat.
Stimmt, du hast recht, das war noch nie aufgefallen.
Das ist wirklich abgefahren und wir haben da schon stundenlang telefoniert. Ich habe doch eine Sitemap eingereicht. Ja, nee, wo denn? Ich sehe sie nicht. Und Ein Wahnsinn gewesen. Und irgendwann dann ist es uns aufgefallen. Ja, Mensch, ja, Moment, hier oben steht noch ganz klein alle.
Das ist echt dämlich, ja.
Also man sieht wirklich nur immer die Sitemaps, die man selbst eingereicht hat. Nicht pro, ja schon, pro Seite, sondern pro Eigentümer. Und das ist wirklich eine dämliche Darstellung.
Genau, vorgefiltert und noch nicht alle angezeigt. Also umgedreht wird ja eher ein Schuh draus. Das ist echt ein Usability-Fail. Aber es sind halt Nerds, was soll man machen? Also Google ist halt einfach nerdy.
Ja. Aber gut, sonst ist es ganz, ganz cool, die
Genau.
Sitemaps-Übersicht.
Genau. Ansonsten gibt es noch, dann gibt es das Thema Crawler-Zugriff. Da gibt es dann den Bereich, wo man einfach sagen kann, was steht denn gerade in meiner Robotext-Datei? Okay, ihr könnt auch einfach eure Webseite aufrufen und selber. Wer nicht weiß, wie es funktioniert, kann halt da anschauen, was steht denn gerade in meiner Robot.txt drinnen.
Genau, man kann sich auch eine erstellen lassen.
Genau.
Auch halt, wenn man davon nicht so Ahnung hat jetzt oder sich da ja, oder mit dem Thema auch nicht täglich beschäftigt. Dort kann man wirklich einstellen, welche Bots man ausschließen will, auf welchen Ordnern und sonst was.
Genau, nur man muss sie dann, glaube ich, selber hochladen. Also ich schreibe das nicht auf meinen Robotext drauf. Also ich meine,
Richtig, natürlich.
exakt. So, und dann kann man auch URLs entfernen. Das heißt, man kann sagen, man möchte eine URL aus dem Index schießen. Ich glaube, die muss man aber auch an sich eine 404 liefern.
Genau.
Das ist sehr wichtig. Jetzt ist die Frage, warum solltet ihr das tun? Ich kann dies auch einfach löschen. Und dann gibt es was ganz Schönes. Ich glaube, euch wird es ähnlich gehen. Wenn man so eine Firma ist, dann gibt es irgendwelche C-Promis, denen ist langweilig und die haben dummerweise einen C-Promi-Arbeitslosen und verhungerten Anwalt und die schicken immer nonstop lustige Abmahnungen durch die Weltgeschichten mit irgendwelchen Unterlassungserklärungen. Und dann sage ich, jopp, Artikel gelöscht, Unterlassungserklärung unterschrieben und dann sagen die, das Snippet ist aber noch bei Google. Fuck. Gibt jedes Mal Ärger. Deswegen Artikel löschen und direkt bei Google aus dem Index killen ist eine extrem wichtige Funktion.
Genau, und das Ganze funktioniert auch recht schnell eigentlich.
Ja.
Fast.
Sollte man tun. Genau. Dann kommen wir zu einem Bereich, das sind die Sitelinks. Da seht ihr A, ob ihr Sitelinks habt und wenn ja, für welche Seite. Also das kann man nicht nur für die Startseite haben, das gibt es auch für Unterseiten. Und dann kann man. Steht immer da, 8 Sitelinks, 4 Sitelinks, whatever. Und wenn ihr dann draufklickt, dann seht ihr auch genau, welche Seiten in den Sitelinks drinnen vorkommen. So, das ist doofe ist jetzt, wenn da Sachen, ihr könnt es dann nicht sagen, was ihr gerne hättet. Weil Google sagt einfach, hör zu, Mensch, ich Maschine, ich lau, du dämlich ist irgendwie auf, kommst von der Wiese, keine Angst. Kriegst zumindest nicht hin. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst Sachen blockieren. Das kannst du natürlich dann Katz und Maus spielen, das machen wir ja auch, wenn es uns wichtig ist, und blockieren so lange durch, bis der Scheiß kommt, den ich will.
Ja, so sieht's aus.
Genau. Aber trotzdem eine sehr gute Funktion, weil oft steht dann solche komische Sachen dann wie Impressum. Ich meine, das blockiere ich halt weg, das braucht keine Sau.
Stimmt.
Genau, also das ist schön. Adressänderung. Da könnt ihr einfach sagen, dass ihr umgezogen seid. Und jetzt auf einer anderen Domain seid, das ist dann auch, wo würdest du das sagen, das ist dann Seite 67 Pappnasen, weil ihr braucht natürlich trotzdem eine saubere 301. Das
Ich
ist.
wollte mal ganz kurz was zu den Sitelinks sagen.
Ah, okay, sorry. Dann gehen wir aber zurück
Ist,
auf die Sitelinks.
ich habe jetzt mal gerade zufällig auch live was ausprobiert. Ist das eigentlich schon immer so, dass in den Sitelinks auch einige Subdomains angezeigt werden? Das ist mir völlig neu, habe ich noch nie gesehen.
Bei uns war das schon immer so. Ich habe bei den ganzen, also Nachrichten.de online etc. pp, war dann auch Sachen von Sport mit drin und so etwas. Also da habe ich ziemlich viel aufräumen müssen, weil ich die Kollegen natürlich dann nicht, ich will aber nicht, ich bin, also ein bisschen so internes Gedöns halt, wie immer. Da musste man ziemlich aufräumen.
Obwohl die aber auf der Seite selber gar nicht verlinkt sind.
Nein, das funktioniert auch ohne Links, dieses, denk an den Sascha P., wir brauchen das nicht mehr.
Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Adressänderung.
Genau, wie gesagt, Adressänderung ist eher Placebo, macht 301 sauber, da bringt euch der Punkt nicht wirklich weiter, da habe ich noch nie irgendeinen Effekt gesehen. Also wir machen sauber 301 und kümmern uns darum dann recht wenig.
Genau, also dieses Tool habe ich auch noch nie verwendet.
Genau. Dann gibt es aber ganz spannend Einstellungen. Also es klingt ganz human, Einstellungen, da kann man dann sagen, bin ich WWW oder nicht. Das könnt ihr einstellen, machen wir auch immer. Aber auch hier eine saubere 301-Regelung, 1 zu 1, ist trotzdem unumgänglich. Ansonsten nimmt euch Google trotzdem rein. Zweimal. Das ist auch so ein Placebo-Button. Ihr könnt die Crawling-Geschwindigkeit einstellen. Da steht aber ganz fett empfohlen, die Google das machen zu lassen. Ich glaube, auch das ist dann eher ein Placebo. Ihr könnt die Webseite einem Zielland zuordnen. Das persönlich ist schon wieder etwas recht Wichtiges. Zum Beispiel, wenn man hier Online-Shop mit den identischen Inhalten in DE und in .at, dann sagen wir, ich meine, man könnte es natürlich an der TLD ablesen. Wäre eine Möglichkeit. Man kann es hier aber nochmal einstellen. Funktioniert aber wie immer, was Google sowas macht. Am Ende entscheiden sie dann doch gerne selbst anders. Also ich bin auch schon mit einer Musicload.at-Seite in DE vor der DE gewesen. Also
Das stimmt, aber ich habe festgestellt, wir haben ja auch verschiedene Top-Level-Domains unserer TV-Brands. Es gibt eine Zeit, wo das Ganze einfach funktioniert, wo eine ProSieben.at also nicht im deutschen Index auftaucht. Und dann, ja, schon also circa einen Monat später taucht es mal wieder 2 Wochen auf und dann mal wieder nicht mehr. Also da ist, glaube ich, Google manchmal auch ein bisschen willkürlich, obwohl wir das hier auch alles also eingestellt haben natürlich in den Google Webmaster Tools.
Also man stellt es auf jeden Fall ein, aber wie gesagt, wie würde Google sagen, wir nehmen es als Hinweis.
Genau. Es ist nicht die sicherste Variante.
Definitiv nicht. Dann allerdings gibt es die Parameterbehandlung und das wiederum ist eine lustige Sache, da gibt euch Google lustigste Parameter, die erstens in den URLs gefunden haben. Da seht ihr erstmal, was da so alles passieren kann, was zusammengeknotet wird bei euch in der URL, was ihr vielleicht so gar nicht seht, weil es irgendwo im Hintergrund läuft in irgendwelchen Pop-ups, whatever. Und da könnt ihr dann sagen, soll dieser Wert grundsätzlich, also da kann man zum Beispiel Session-IDs dann sagen, so etwas soll nicht beachtet werden und ähnliches. Damit haben wir in sich schon, also auch wenn ihr solche Preisfilter habt, die dann auf einmal draufstehen auf Seiten, da haben wir mit in sich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber, und jetzt muss ich sagen, es gibt hier ein riesengroßes Risiko. Ihr stellt da irgendwas ein bei irgendeiner Seite, denkt nicht mehr dran und macht in 2 Jahren irgendwann einen Relaunch mit einem technischen Upgrade und auf einmal verwendet ihr Parameter, die ihr hier gesperrt habt, für was Sinnvolles. Und kein Sau denkt mehr dran und glaubt, weil, und da das in dem. In einem hinteren Tab ist in diesem Tool, kann ich mir vorstellen, dass man da mal wirklich so 3 Wochen am Schwitzen ist und sucht, was jetzt eigentlich los ist, warum Google den Kram nicht nimmt. Deswegen versuchen, wenn wir hier was erfassen, versuchen wir daraus immer direkte Anforderungen ans System zu schreiben, sobald die umgesetzt sind, ist auch wieder hier rauszunehmen, weil es einfach nirgendwo sonst im Unternehmen dokumentiert ist, was man hier reinschreibt. Also hochgradig gefährlich, wenn man das längerfristig betreibt. Aber so ad hoc ein sehr gutes Hilfsmittel.
Das sehe ich ganz genauso, ja.
Genau. Und dann sind wir doch schon mit der Konfiguration fertig, was man so alles konfigurieren kann.
Ja, ist jetzt nicht so viel, sind aber doch einige wichtige Sachen dabei, die man auf jeden Fall auch nutzen sollte.
Genau. Dann, und jetzt kommen wir zu etwas, was Sie wirklich mal massiv ausbauen, Suchanfragen. Also Ihre Website im Web, ist ja auch ein komisches Deutsch, also nochmal, Ihre Website im Web heißt der nächste Oberpunkt, aufgeklappt, erster Punkt, Suchanfragen. Eins von absoluten Lieblingstools, weil ihr könnt dann sehen, welche Suchanfragen euch Traffic bringen. Ihr könnt den Zeit einstellen. Es geht leider nur 30 Tage zurück. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, hätte es gern länger, aber okay. Und dann könnt ihr wirklich sehen, Suchanfragen. Ihr seht die Impressions. Das Thema hatten wir hier schon mal. Ich werde es aber gleich nochmal sagen, für den Fall, dass ihr damals ja noch nicht gehört habt. Impressions ist nicht Suchhäufigkeit, sonst würde das da stehen. Es steht Impressions da, das ist was anderes. Es steht Anzahl der Klicks da, also wie viele Klicks habt ihr bekommen. Dann rechnet Google eine CTR, die ist schon etwas Banane, weil auf Impressions gerechnet. Warum die Banane ist, sage ich gleich. Und eine Durchschnittsposition. Der sieht jetzt aus bei Gamesload so. Hauptsuchanfrage, die Traffic bringt, ist natürlich der Brand. Den Rest werde ich euch auch nicht sagen. Brauchst du nicht zu hoffen. Aber klar, Gamesload. 140.000 Impressions und 27.000 Klicks jetzt hier. Ich sage euch nicht, welchen Zeitraum ich eingestellt habe. CTR 19%, Position 2,6. What? Ich bin zu meinem Brand nur auf 2,6. Was ist denn das für eine Scheiße? Aber ich kann Gamesload drücken. Also ich klicke Gamesload an in diesem Report und dann sehe ich, ich bin nicht auf 2,6, sondern ich habe 35.000 Impressions für die Startseite, für eine Unterseite und für eine dritte Unterseite. Summa summarum, also nur 35.000 Suchanfragen nach Gamesload. Und somit bin ich auf der Position 1, 2 und 3. Und so ein Vollnerd von Google macht dann daraus einfach dann eine Durchschnittsposition von 2,6. Damit ist diese
Statistisch
Position.
gesehen stimmt's ja auch.
Genau. Allerdings kann man damit diese Positionsanzeigen relativ vergessen. Was nämlich sehr ärgerlich ist, wenn man ab und zu mal auf Position 11 angezeigt wird und auf 1, dann hast du auf einmal so eine 7,11. Also da kommen manchmal ganz absurde, ihr müsst immer die Dinger klicken nochmal, sonst geht, finde ich ärgerlich, ich hätte einfach gerne das Ranking der besten Position, wäre viel einfacher. Müssen wir, glaube ich, Google irgendwann mal schreiben, vielleicht lernen sie dann, wie das funktioniert. Aber nichtdestotrotz seht ihr einfach alle Seiten, die zu diesem Begriff irgendwie gefunden werden. Auch zu anderen Begriffen, wenn ihr mehrere Seiten habt, an der Stelle könnt ihr dann gleich mal prüfen, ob eigentlich alle Seiten, die nicht die beste sind, bei euch intern auf die beste linken. Habt ihr gleich mal ein To-Do morgen? Einfach mal diese 10 Millionen Keywords einfach auch klicken, gucken, sind da zwei oder mehr Seiten drin, linken die dann auch alle zurück auf die, die eigentlich am besten ist. Gebt es am besten einen Praktikant, sonst werdet ihr wahnsinnig. Aber es bringt etwas, also wir machen das zumindest bei den stärkeren Begriffen definitiv und ist eine sehr lustige Sache, um zu gucken, ob man intern sauber gelinkt hat. Ihr könnt
Vielleicht
natürlich auch.
noch eine kurze Anmerkung. Wer vielleicht mal herausfinden will, zu welchem Porn-Keyword seine eigene Webseite rankt, der soll einfach mal diese Übersicht der Suchanfragen nach absteigender durchschnittlicher Suchposition sortieren. Und hier sieht man, dass man mit Porn-Keywords auf Platz 800 oder so rankt, aber immer noch recht viele Impressionen hat. Wie abgefahren ist denn das?
Ah ja, ich meine, das ist halt, wenn du Hornhaut auf den Fingern hast, dann brauchst du länger, bis du hinten bist.
Ja, aber es ist schon Wahnsinn. Und halt auf den letzten Plätzen, das ist unglaublich viel Porn. Bei vielen Domains habe ich das schon.
Also ich kann sagen, bei Gamesot geht's. Da habe ich dann, ich bin aber, hey, cool, ich bin mit Gabelstapler auf 180, cool. Wenn wir jetzt welche hätten, könnten wir daraus ein Geschäft machen.
Ich habe hier, also ich habe jetzt hier auch gerade mal eine
Oh.
Domain.
Tischkicker, wow, geil.
Ja, ich habe hier so Nacktfotos, Prostituierte. Es ist echt nur. Oh Gott, nee, das kann ich nicht vorlesen jetzt.
Aber, das habe ich vorhin erst gesehen, Stellwerksimulator. Es gibt, also ohne Scheiß, habe ich vorhin gerade rein zu, weil ich habe mit da wieder tot gelacht. Simulatoren sind ja mein Lieblingsgag. Es gibt wirklich einen Stellwerksimulator von, ich glaube, Mannheimer Hauptbahnhof. Ey. Wie krank ist. Okay, ich möchte nicht weiter drüber reden. Dann doch vielleicht auch über deine Keywords, die klingen mir da interessanter. Aber ihr könnt das alles schön sortieren. Was mittlerweile extrem stark ist, es gibt Filter. Es gibt oben so einen Button Filter, wenn ihr den aufklappt, könnt ihr sagen, was ihr sehen wollt. Alle Bild, Google, Mobile, Mobile, Video. Aber ihr habt auch unten drunter eine kleine Kuchengrafik. Da seht ihr, welcher Index euch überhaupt von dieser ganzen Keywords am meisten gebracht hat. Also bei mir ist das natürlich jetzt ein riesengroßer Web. Der Rest ist dann winzig. Ja, klar, was soll ich mit Mobile bei Gamesload suchen? Ihr könnt aber auch sagen, aus welchem Standort die Leute gekommen sind. Und auch da habt ihr eine Tortengrafik, von welchem Standort euch der Traffic gebracht hat. Und Zugriffszahlen. Und da könnt ihr sagen, Keywords mit mehr als 10 Impressions oder Klicks oder mit weniger als 10. Und da könnt ihr sehen, wie stark longtailig ihr eigentlich seid. Und das ist auch immer eine sehr, sehr interessante Grafik. Und ihr könnt natürlich auch filtern. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, gib mir alle Suchanfragen, die ein Wort enthalten, wie bei uns zum Beispiel Simulator. Simulator. Und dann sehe ich einfach mal alle Simulator-Rankings, die wir haben. Und da gehen wir doch mal auf durchschnittliche Klicks. Was ist am besten? Oh, der Landwirtschaftssimulator. Wer hätte es gedacht? Ich habe es ja noch nie erwähnt, aber mein Lieblingsspiel an der Stelle geht wie geschnitten Brot. Also man kann richtig schön durchgehen und gucken, was bringt einem eigentlich auch so ein Mehrwortanfragen zu so einem Haupt-Keyword. Holzfäller-Simulator. Ich bin doch immer noch zu überraschen, was wir alles haben.
Super spannend auf jeden Fall, einfach mal durchklicken. Dasselbe gibt es auch noch für die häufigsten Seiten, also einmal für die häufigsten Suchanfragen, wie eben besprochen. Und jetzt kann man es auch noch für die häufigsten Seiten
Genau, genau.
sich anschauen und dort sieht man letztendlich auch alle Keywords, alle Keyword-Kombis, immer halt über die Leute auf eine spezielle Seite gekommen sind, kann es auch noch über den Filter sich ein bisschen konfigurieren. Super spannend.
Und da auch wirklich sehr schön, wenn ihr dort auf eine wichtige Seite geht, also eine, die euch wirklich irgendwie x-hunderttausend Impressions und ein paar tausend Klicks habt und ihr dann irgendwie die CTR von 4-5% habt, dann geht einfach mal schauen, welche Begriffe sind das wirklich. Also aufklicken, welche Mehrwertbegriffe sind das, alles, die euch da Impressions bringen. Und gibt es dann irgendwelche, die viele Impressions bringen, aber sehr wenig Klicks. Und dann guckt mal, ob ihr die wirklich das Wort im Titel verändert habt. Also ich optimiere wirklich jetzt mittlerweile gezielt auf der Basis Titles, dass ich das nochmal reinschreibe. Und da kann man wirklich passieren, man rankt nicht besser, aber hat dann die CTR von 4% auf 6% hochgefahren, ohne dass sich das Ranking verändert hat. Einfach, weil man den Titel, die wichtigsten Sachen, die drinstehen, auch reingeschrieben hat. Das ist ein Task, den wir wirklich regelmäßig durchgehen. Und der sehr sinnvoll ist und sehr, sehr schnelle Traffic-Effekte bringt. Übrigens komplett ohne Links.
Genau.
Sascha P. Aber Links, guter Überwacht. Nächster Punkt ist auch ein sehr wichtiger Punkt, nämlich Links zu Ihrer Website. Und der ist wirklich schön, weil da könnt ihr nämlich sagen, erstens, wer erstellt die meisten Links? Das ist einfach eine Liste der Domains. Da seht ihr einfach von oben nach unten, welche Domains schickt euch die meisten Links und auf wie viele Seiten. Also ihr seht dann zum Beispiel, Videoload schickt Gamesload 322.023 Links, ich glaube, das sind alle Seiten dann, weil es ja im Footer drin hängt. Aber verlinkt natürlich nur drei Seiten. Warum? Weil es einfach Netzwerk-Footer ist und wahrscheinlich wurden dann aus Versehen mal zwei Links woanders hingesetzt. Aber ihr seht halt auch wirklich, dass irgendwelche anderen Leute, mit denen ihr Co-ops macht oder sonst was macht, zum Beispiel haben wir von WordPress 7500 Links auf 163 Seiten, also da ist halt irgendwas anderes, da hat irgendeiner wohl was empfohlen, wenn hoffentlich nicht der Sascha P. da Links für uns gekauft hat, was wir jetzt mal nicht von annehmen. Aber da kann man wirklich sehr schöne Sachen sehen und da kann man dann auch immer aufklappen und gucken, welche Links sind das denn wirklich, also ihr habt das irgendeine Subdomain und sagt, okay, wo linken die denn jetzt genau hin auf welche Seiten und könnt euch das anschauen. Das ist, finde ich persönlich, ein sehr schöner Report. Und dazu gibt es noch die andere Seite mit ihr am meisten verlinkter Content. Da sieht man dann auch, was ist in der Regel die Startseite und dann abfallen, welche Seiten haben die meisten Links. Ihr könnt aber auch sagen, welche haben die meisten Domain-Pop. Könnt dann auch wieder aufklappen und sagen, wo kommen die eigentlich her. Wie geil. Traktortech.dk linkt auf unser Landwirtschaftssimulator. Das muss echt ein Fan sein, ein dänischer. Geil, geil.
Okay.
Aber es ist ein sehr, wirklich sehr, sehr, sehr schöner Report.
Ganz genau. Also halt immer mal einfach durchschauen, wer so auf einen linkt, auch mit, ja, immer halt mit welchen Ankertexten. Das kann man aus diesem Report auch noch rausfinden. Einfach mal gucken.
Genau, was ich da schon gefunden habe, sind auch die absurdesten Leute, die einfach wohl glauben, wenn ich auf gute Seiten link, wird meine scheiß Pornseite besser. Da hat man schon die absurdesten Leute, die einen anlinken, gefunden, wo ich dachte, was bist du eigentlich für ein kleiner Spinner? Das ist schon so. Und dann gibt es noch sowas, wo und so mit einem Bericht, der heißt, so sind ihre Daten verknüpft. Das ist ein sehr lustiger Bericht, weil im Grunde genommen weiß keine Sau, was einem dieser Text sagen soll, aber es ist eine Auflistung der Anchor-Texte. Die ist stupide einfach runtergeschrieben. Auf 1 steht bei uns die Sims, dann haben wir Mobile Game. Also ich bin mir nicht so ganz richtig, nach welcher Sache das Ganze gemacht ist. Da die leider nicht bei den Links dabei stehen, finde ich den eher Banane.
Das stimmt, aber es ist echt unglaublich witzig, was da manchmal drin steht.
Genau, nur ich weiß ja nicht, wer und von wo. Also deswegen ist es halt einfach nur witzig.
Bei mir steht auf Platz 187 lieber Knast statt Frau.
Cool.
Unglaublich.
Also jetzt würdest du gerne wissen, wer es war, und jetzt hängst du da und kriegst nicht raus.
Das stimmt.
Genau.
Na gut.
Exakt, genau. Aber wie gesagt, trotzdem interessant. Dann gibt es den Report Keywords. Der zeigt die Keywords, die Google am meisten gefunden hat bei einem auf der Seite. Also bei uns natürlich Game, Spiele, Gamesload, sehr überraschend. Mit den Variationen, die kann man auch klicken und dann sieht man, was Genau. Wie auch häufig das Keyword vorkam, also hier Game ganze 133.000 Mal, ist auch irgendwie lustig. Und sagen, verbunden ist damit Game, Games, Gamen, Games. Okay, einmal mit so einem Hochkomma im S, das kann man jetzt schwer mitsprechen. Und dann halt, an welchen URLs dieses auch wirklich am meisten vorkommt. Und da kann man schon mal gucken, ob da nicht bei dem eigenen Content irgendwas schiefgelaufen ist, wenn da irgendwelche Wörter drin vorkommen, zum Beispiel bei uns Support. Also sieht man schon, wahrscheinlich steht es irgendwo im Footer, und deswegen kommt es. Oh, bei Age of Conan ist eines der Top-Seiten zum Thema Support. Da würde ich mir das auch nochmal anschauen, was mir das sagen möchte.
Genau, also hier vielleicht auch, ja, oder einfach immer mal reinschauen. Auch ganz spannend, welche Varianten Google hier findet von Keywords oder was immer Google da schon zuordnet zu einem Keyword und praktisch in so eine Cloud reinpackt.
Das stimmt.
Das ist cool.
Das ist wirklich sehr schön.
Kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Interne Links. Seiten auf Ihrer Website, die Links von anderen internen Seiten enthalten. Klar. Gerade bei größeren Seiten muss man aufpassen, jemand wie die interne Linkstruktur sich verhält. Und es ist ja immer noch so, gerade bei den Dickschiffen kann man mit der internen Verlinkung noch sehr viel im Ranking bewegen. Und hier in diesem Report sieht man einfach die Zielseite mit der Anzahl der internen Links. Und vielleicht sollte man hier einfach mal schauen, ob es eben echt Seiten gibt, die wahnsinnig oft intern angelinkt werden, die aber total sinnlos sind. Impressum, Datenschutz, Media, whatever.
Altersverifikation, das ist auch, glaube ich, total sinnlos.
Ach, genau. Und dann solche Geschichten. Oder ob hier vielleicht eben halt für die ganze Domain wichtige Seiten gar nicht auftauchen. Das heißt, also intern gar nicht so oft eben halt verlinkt wären, wie es für die Wichtigkeit vielleicht vonnöten wäre.
Auf jeden Fall. Nee, das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Tool. Und man kann aber auch eine einzelne Seite direkt prüfen. Man muss nicht durchscrollen, sondern man kann eine auch einfach direkt prüfen. Dann schreibt man einfach oben den Pfad rein, und dann sieht man einfach, von wo die auch intern angelinkt wird. Auch ein sehr schöner Report.
Genau.
So, dann gibt es noch die Abonnentenstatistik, die zeigt einem einfach, wie viele Leute RSS-Feed abonniert haben über Feedburner, über Google Reader.
Ja.
Also nur die Leute Google, also alle anderen sind natürlich nicht drin. Und da kann man dann einfach sehen, wie viele einen abonniert haben. Ist vielleicht mal so ganz interessant, wenn man sonst keine
Ja.
Statistik dazu hat.
Geht so, oder?
Ja, ist halt eine Zahl.
Ja.
Genau. Damit sind wir aber schon fertig. Ich denke mir wirklich, Suchanfragen und Links zu Ihrer Webseite und internen Links sind halt wirklich so die Burner-Dinger, mit denen man richtig viel arbeiten kann. Wie gesagt, bei Suchanfragen muss man halt wissen, wie Google da rechnet, damit man nicht einen Schock kriegt.
Genau, und sich da nicht dann irgendwelche falsche Rückschlüsse zieht und das dann auch noch intern vielleicht bei sich im Konzern weiterträgt.
Genau. Dann kommen wir zur Diagnose. Die beginnt mit Malware. Da steht einfach drin, ob Google Malware auf der Seite gefunden hat. Dann sollte man dringend handeln.
Okay.
Weil sonst hat man diesen lustigen Bopper: diese Seite ist gefährlich auf der SERP. Ich glaube, die wirkt sich nicht so gut auf.
Okay, hatte ich bis jetzt auch noch nie was gehabt, muss ich sagen.
Ich hatte das schon auf der t-online.de, weil es natürlich dann bei irgendwelchen Kunden-Homepages war, die und als Subdomain bei uns drin sind. Da hatte ich das schon.
Alles klar, macht Sinn.
Hat aber die natürlich nur die Subdomain betroffen, und da wir das nicht waren, haben wir den halt mal geschrieben, ob er nicht Bock hat, damit auseinanderzusetzen oder halt auch nicht.
Okay.
Aber wenn da was auftaucht, sollte man dringend aufpassen.
Genau. Ich glaube, der nächste Punkt, der ist aber noch spannender, oder?
Der ist mal so richtig spannend.
Crawling-Fehler.
Ja, oh ja.
Hier zeigt Google wirklich eben halt, wo es beim Crawlen Probleme gibt, wo Google Fehler festgestellt hat. Und die Werte, die hier aufgelistet sind, stimmen auch meistens. Das ist nicht immer so in den Google Webmaster Tools, aber in dem Fall sollte man hier auf jeden Fall auch öfter mal reinschauen. Zum Beispiel kann es ja sein, dass man sich irgendwelche Webseitenbereiche aus Versehen auch mal durch die robots.txt ausgesperrt hat. Sieht man dann hier einfach schön.
Wir müssen da mehrere Sachen dazu sagen. Es gibt da so ein paar Themen, wo Google nicht ganz sauber ist. Das hat ja auch mal John Woo gesagt, auf der Abacus, wie die da durchgehen und wann die welche Dinger reinschreiben. Allererstens, was vorkommen kann, okay, es kommt nicht bei den Crawling-Fehlers, kommt ein bisschen später, aber es gibt ja diese Warnnachrichten. Google, we found a huge amount on URLs. Wow, kriegst du so, wow, ja. Was ist denn hier los? Dann machst du auf, dann steht überall nur Index drin. Da denkst du, oh Mann, ihr Pappnasen, machst du auf Seite 67. Aber das liegt daran, dass die direkt beim Crawling, bevor die in die Processing-Pipeline gehen, schon diese Warnmeldung rausschicken. Und so passiert es halt hier auch später, wenn du sagst, doppelte Titel, gehst hin und sagst, da steht doch überall Canonical drin. Die haben die da teilweise, das dauert, die werden erst später prozessiert. Also die Zahlen sind nicht so genau. Hier bei den Fehlern sind sie in der Regel sehr genau, außer es sind sehr viele. Dann dauert es länger, bis sie wieder so aufgeräumt haben.
Okay.
Also wenn du da mal aufräumst und hast bei dir geklärt und weißt, die Sachen sind jetzt alle umgeleitet oder sowas, dauert länger, bis sie die wieder reinknuddeln. Was aber sehr interessant ist, ist, dass die sagen auch was, also HTTP-Fehler oder die Seite steht eigentlich in der Sitemap, ist aber trotzdem nicht da, das ist dann immer ein bisschen doof. Nicht gefunden, also beim Crawling irgendwie nicht gefunden und in sich unerreichbar, das kann dann sowas sein wie 503 Probleme beim DNS auflösen, whatever. Überraschenderweise gibt es dann auch da, dass sie schreibt, Robot-Text war nicht erreichbar. Da konnte er nämlich nicht prüfen, ob er ins Verzeichnis durfte. Deswegen ist er dann gar nicht, hat dann irgendwie aufgehört. Keine Ahnung. Was aber sehr interessant ist, wenn man die Seiten hat, die nicht erreichbar sind, dann sagen die auch, diese Seite wird verlinkt von 56 Seiten. Und dann kann man mal gucken, wenn es interne Seiten sind, dass man die Links zurückbaut, wenn sie nicht von alleine schon zurückgebaut worden sind. Wenn es externe Seiten ist, dann schreit das Ding nach einer 301. Also wir arbeiten damit sehr intensiv. Bei so einer großen Webseite werden bei uns immer Seiten gelöscht etc. pp. Und dass wir dann sagen, guck mal hier, das zeigt, da haben wir irgendwas gelöscht, irgendjemand, da zeigt eine 301 drauf, klären. Und diese Anzahl der Crawling-Fehler, die schreiben wir uns auch auf, da gibt es schöne Reports, auch wie die sich über Zeit entwickeln. Das gibt es leider nicht. Ja, nee, weil es brauche ich ganz wichtig, ist für uns, wir haben extra mit unserer Technik-KPIs vereinbart, die wir reporten. Und da steht diese Fehler und diese ganzen doppelt, die anderen noch, die Reports, die kommen. Die stehen da drin und damit wir sehen, wenn was schief läuft, wie lange brauchen wir es, bis wir es wieder aufheben und dass die Kollegen da einfach auch wissen, was da Google macht, weil außer uns scheitert kaum herein sonst.
Ja, okay.
Genau. Aber sehr schön. Also es ist ein super interessanter Report, mit dem man als definitiv direkte To-Dos hat als SEO.
Das stimmt.
Genau.
Kommen wir zum nächsten Punkt.
Ja.
Crawling-Statistiken. Wer vielleicht nicht die Bots der Suchmaschinen in eigenen Logfiles mittrackt, für den ist hier, glaube ich, eine ganz spannende Übersicht. Man sieht, gut, ich meine, natürlich sieht man jetzt in den Google Webmaster Tools nur den Google Bot. Sollte auch da sein.
Ja, die können Bing ja gleich mit, der misst sie ja mit durch, da können sie gleich mit reinschreiben.
Eigentlich ja, ne, aber es ist eben halt nur der Google Bot sichtbar und die Übersicht Crawling Statistiken zeigt einfach, die Aktivitäten des Googlebots in den letzten 90 Tagen gibt es drei spannende Statistiken. Die pro Tag gecrawlten Seiten, die pro Tag heruntergeladenen KB und Dauer des Herunterladens einer Seite. Und gerade eben halt bei der letzten Übersicht, Dauer des Herunterladens, dort kann man auf sehr einfache Art feststellen, ob es vielleicht irgendwo Probleme gibt mit irgendwelchen Servergeschichten oder sonst was. Was man ja vielleicht sonst auch nicht unbedingt so gleich mitkriegt, wenn man nicht irgendwelche Warntools oder ja. Was auch immer hat.
Vor allem sieht man hier auch sehr schön, wenn du einen Ausreißer nach oben hast bei Dauer des Herunterladens, das geht jetzt irgendwie hoch, siehst du sofort, dass die pro Tag gecrawlten Seiten runtergehen.
Richtig.
Also große Ausreißer, so kleine Schwankungen hat man immer, aber wenn du so einen großen Ausreißer hast, siehst du sofort, dass Google weniger crawlt.
Genau. Also das ist schon spannend hier.
Genau, und deswegen auch, Ladezeit ist für mich immer noch kein Thema fürs Ranking, aber definitiv hat es massive Auswirkungen auf eure Crawl-Frequenz.
Das stimmt. Und vor allem natürlich auch, man soll vielleicht auch mal an die User denken, ab und zu. Auch darauf hat es Auswirkungen.
Das stimmt.
Genau. So, der nächste Punkt im Bereich Diagnose ist Abruf wie durch Googlebot. Ist natürlich auch spannend, wenn man irgendwo Inhalte hinterlegt, die sich ja wirklich nur der Googlebot laden soll und nicht der User. Oder der User darf sich's nicht laden, whatever. beispielsweise auch bei der ganzen oder beim ganzen Thema Video-SEO. Dann hat man natürlich seine Videos, also die Files wirklich auf einer Subdomain oder sonst wo liegen, und die darf und soll sich ja nur der Google-Bot laden. Testen ist immer schlecht, aber mit dieser Funktion kann man das ganz einfach testen, ob der Google-Bot dort Zugriff hat und sich die Files laden kann oder doch nicht. Und
Definitiv.
als User, man kann es ja eh testen.
Ja, du kannst auch testen, was passiert denn eigentlich, wenn du das mobile abrufst oder so. Also das hat schon ganz schöne Funktionen, kann überhaupt auch mal zu schauen. Auch wenn du in deiner Robotext was eingestellt hast, kannst du auch einfach mal eine URL reinhauen, die eigentlich gesperrt sein müsste, weil dann sagen sie dir auch von Robotext abgelehnt und holen sie nicht. Also da kannst du direkt live testen, ob das passiert ist, was du wolltest.
Das ist cool.
Und du siehst halt, was wirklich bei Google ankommt. Das ist auch sehr interessant.
Ja, stimmt.
Genau. Dann haben wir den letzten Punkt von der Diagnose, und das ist auch für mich ein sehr wichtiger, das sind die HTML-Vorschläge, weil da wird gesagt, doppelte Metabeschreibung, also bei welchen Artikeln sind die doppelt? Da steht dann zum Beispiel drin, diese Beschreibung haben wir 8-mal gefunden. Oder zweimal, das kommt relativ häufig vor. Und da sollte man sich regelmäßig anschauen und auch gucken, dass man die entsprechend niedrig hält, weil natürlich doppelte Descriptions sind relativ beknackt. Dann gibt es noch was wie lange und kurze, dann sind die halt zu lang oder zu kurz. Man soll es kaum glauben.
Genau.
Dann gibt es Title Tag, da gibt es sowas wie fehlende Title Tags. Das heißt, da fehlt. Ja, überraschenderweise der Titel, das sollte eigentlich gar nicht vorkommen. Da sollte man einfach das nehmen und was schreiben oder überlegen, ob das ein Track ist, der gar nicht reinhörte, weil es vielleicht irgendwie irgendeine blöde Seite ist, ja, die einfach nicht in den Index gehört, dann kann man die auch wieder rausnehmen. Oder eben doppelte Titles, auch das sollte natürlich nicht vorkommen. Und auch da müsste man dann einfach überlegen, was man mitmachen kann. Und auch das sind Sachen, die wir regelmäßig festhalten und gucken, dass wir die nach unten drücken können.
Genau. Ganz cool.
Das ist auch ein wirklich wichtiger To-Do. Die sollten sich alle so roundabout null bewegen. Das wäre dann, glaube ich, eine gute Zahl.
Genau. Und das Gute ist, wenn man sich in diesem Bereich befindet, HTML-Vorschläge, kommt unten links gleich ein Hilfefenster von Google. Hilfe zu, sinnvolle Titel und Beschreibungen.
Genau, dass man das mal weiß, wie es funktioniert.
Kann man sich auch mal durchlesen. Fein.
Genau.
So, ich glaube, das war's dann auch mit dem Bereich Diagnose, oder?
Ja.
Und ich glaube, jetzt kommt der letzte Bereich oder der letzte große Abschnitt, wo es hoffentlich in nächster Zeit noch viele Entwicklungen gibt und wo noch viele Unterpunkte hinzukommen. Google Labs sind ja immer so, ja, wie sagt man, nicht so ganz abgeschlossene Entwicklungen, die oft vielleicht auch noch Beta sind, aber eben sehr, sehr spannend sind.
Genau. Und da haben wir, da kann einmal das Thema Website-Leistung. Da sieht man halt einfach schlicht und ergreifend, wie lange die Seite braucht, um geladen zu werden. Also nicht zum Aufrufen. Das ist was anderes, als wenn Googlebot das Ding sich einfach zieht, sondern wenn der Nutzer das Ding lädt. Und das dann auch noch über eine Zeitreihe. Und da sagt auch Google relativ deutlich, alles über 1,5 ist rot, drunter ist grün. Das könnte man als kleinen Hint verstehen, was Google mag. Muss man aber nicht zwingend. Ansonsten stehen noch solche lustigen Sachen drin, wie Ihre Seite ist langsamer als oder ist schneller als XY% des Internets. Und dann gibt es ein paar Beispiel-URLs, wo Sie nochmal die konkreten Ladezeiten hinschreiben. Und dann kommen so ein paar Vorschläge, aber das sind die gleichen, die man eigentlich auch bekommt, wenn man PageSpeed durchlaufen lässt. Lustigerweise sagt Google dann auch immer, lagern Sie oder führen Sie JavaScript zusammen und nennt dann seine eigene AdSense JavaScript Library. Das heißt, die Scherzkekse. Verarschen kann ich mich auch. Aber ansonsten, gerade wenn man an der Ladezeit optimiert, sehr schön, weil man halt hier eine schöne Zeitreihendarstellung hat. Kann man gucken, wie man da im Laufe der Zeit besser geworden ist, hoffe ich doch mal. Und dann gibt es die Video
Genau.
Sitemaps und da kennst du dich wieder aus.
Genau, zum Thema Video Sitemaps. Hier stehen die einzelnen Video Sitemaps aufgelistet. Ob das jetzt Index Sitemaps sind oder immer die echten Sitemaps, spielt in dem Fall keine Rolle. Die Fehlerbeschreibung ist manchmal ein bisschen arg komisch. Zum Beispiel werden ja einzelne Sitemaps aufgelistet und als Fehler steht dann dort 0 oder einfach keine Informationen gefunden. So, heißt es jetzt, dass in der Sitemap keine Informationen gefunden werden oder dass als Fehler praktisch keine Informationen gefunden werden?
Das finden wir dann auf Seite 67 im Manual.
Genau, aber letztendlich sind nur die Sitemaps verlinkt, wo es wirklich Fehler gibt. Also es gibt die zwei Möglichkeiten, keine Fehler gefunden und Fehler 0, das sagt dasselbe aus.
Ah, cool.
Es ist unglaublich. Und dort, wo Fehler gefunden werden, da wird die Anzahl der Fehler dargestellt und die Sitemap ist verlinkt. Da kann man dann wirklich dann draufklicken auf die Sitemap und man sieht praktisch einen Auszug aus der Video-Sitemap und auch den Fehler da, zum Beispiel, ob es ein 404 ist oder ob es ein DNS-Problem ist, ob es Probleme gab beim Parsen des Headers, whatever. Steht einfach dann mit ein paar Beispielen drin. Also der viel mit Video-Sitemaps macht, der kann ja auch immer mal reingucken.
Das
Ist
muss ich
halt
auf jeden
auch
Fall
noch
hinten
nicht
machen.
ganz fertig, dieses Tool. Man muss es einfach so sagen.
Das stimmt. Ja, aber damit sind wir, glaube ich, erstmal durch. Und da muss man ganz ehrlich sagen, hat sich doch in den letzten 2 Jahren eine Menge getan und hat sich doch zu einem meiner absoluten Lieblingstools entwickelt, was ich so in meiner täglichen Arbeit nutze, die Google Webmaster Tools.
Auf jeden Fall. War nicht schlecht und immer, wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass in diesem Google Labs Bereich noch ganz, ganz viel hinzukommt.
Das hoffen wir alle. Aber da ist ja Bewegung drin in dem Ding. Also sieht man ja, dass da ständig mehr dazukommt.
Das stimmt, der Drive ist da.
Der Wille von Google, was zu tun, ist da.
Ja, das stimmt.
Genau, okay. Damit würde ich sagen, sind wir durch unser Hauptthema ja durch. Ich hoffe, es war für euch alle informativ. Schreibt uns doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr sowas schön findet, wenn wir mal wirklich mal so lange durch so ein Thema durchgehen und zwar ein bisschen intensiver uns auch mal anschauen. Müssen wir vielleicht mal aus Screencasts machen. Okay, da habe ich keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Aber nichtsdestotrotz würde mich mal eure Meinung, also uns und eure Meinung interessieren, ob wir sowas ab und zu öfters machen sollten oder eher weniger.
Genau. Ich
Genau,
meine, das
genau.
Thema, ja, mit Webmaster-Tools, das war vielleicht für viele auch nichts Neues heute, aber ich glaube, es ist gut, wenn man es einfach mal wieder hört und vielleicht, einfach mal ein paar Tipps bekommt, was man wirklich mit diesen ganzen Informationen anfangen kann.
Genau, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand denken, was man damit machen kann. Das kann das eine oder andere auch in Excel reinrauen und auch mal querrechnen. Da fängt einem noch viele Sachen an, was man anstellen kann damit.
Genau.
Genau. Okay, kommen wir zum Ausblick auf die kommenden 4 Wochen. Und da haben wir eigentlich nur eine Sache, und zwar gibt es in Mainz den vom Dennis Hein. Wer ihn nicht kennt, 6 Years SEO Alive 2007, ich glaube, es gab die auch nur 2007. Ich habe hier unten einen Link reingepostet, müssen wir natürlich auch in die Shownotes stellen, für den Fall, dass ihr ihn nicht kennt, damit ihr ihn endlich mal kennenlernt. Und der macht immer eine, der heißt absurderweise Hosting-Stammtisch, obwohl es um alles Mögliche geht, bloß nicht um Hosting, also eher um SEO und sonst um Gedöns. Und zwar in, wie gesagt, im Mainz, im Eisgrubbräu, Weißlinger Straße, whatever. Ich hänge euch den Xing-Link rein und dann findet ihr das schon. Ich glaube, ich habe sogar Zeit vorbeizukommen. Ich hoffe, von euch kommen ein paar vorbei. Nachdem ich jetzt ja den SEO-Stammtisch den ersten Mal hier im Rhein-Main verpasst habe, sehen wir uns dann schlicht und ergreifend dort. Was macht München?
Ja, wie gesagt, in München ist ja der Stammtisch heute auf vollen Touren.
Stimmt.
und zu dem Stammtisch in Mainz werde ich es nicht schaffen, leider.
Kann ich verstehen. So schön ist es dann auch nicht. Ist halt, ich meine, Mainz ist halt nicht Darmstadt, weißt du? Das wäre etwas anderes, aber mei. Aber okay, man lässt sich ja zu allem herab. Inhouse-SEO-Jobs habe ich dieserweise überhaupt keine mitgebracht, du auch nicht. Also, ihr habt Pech gehabt, diesen Monat Hartz IV, nächsten Monat.
Deswegen vielleicht einfach noch, ja, oder nochmal der Aufruf, falls ihr spannende Jobs anbietet in der SEO-Branche oder spannende Jobs kennt, vielleicht auch einfach an uns eine E-Mail schicken oder über Twitter, DM, whatever. Schickt uns einfach die Jobs und wir können sie dann hier kurz in der Sendung präsentieren.
Genau, dafür sind wir ja da. Und dann gibt es noch eine ganz super Sache, hat uns heute erreicht von unserem Moderatorenkollege hier auf Radio for SEO, von Markus Kellermann, oder?
Das ist Wahnsinn. Ich habe mich sehr gefreut über diese E-Mail. Und zwar der Kollege Markus Kellermann veranstaltet ja die Affiliate Tactics. Dürfte jeder kennen, oder?
Ja, davon gehe ich mal aus.
Und die findet natürlich auch wieder dieses Jahr statt, und zwar am 12. und 13.04. Am 12. und 13.04. April in München. Und der gute Markus Kellermann stellt uns ein Ticket zur Verfügung, was wir hier in dieser Show einfach verlosen. Wahnsinn, oder? Wir haben noch nie was verlost.
Das stimmt. Und zwar nicht nur für die Dings, sondern also nicht nur für die Tactics an sich, sondern auch für die Network Party, irgendwie Internet World Messe rennt da noch irgendwie rum. Mittagessen an beiden Tagen mit den Referenten.
Da ist alles dabei. Die Tactics-Konferenz, Tactics-Workshops, Networking-Party auf der Praterinsel, übrigens sehr cool. Also, tolle Sache.
Auf jeden Fall. Ich persönlich muss ja sagen, ich bin leider nicht da, weil die Woche darauf ist die SMX und ich kann halt nicht ständig nach München gondeln. Das mag dann mein Arbeitgeber nicht so gerne. Wäre aber extrem gerne dabei gewesen. Er hatte auch ein super Panel mit uns eigentlich vor, aber war einfach zeitlich zu eng, und habe ich einfach keine Genehmigung für bekommen.
Okay, schade. Aber auf jeden Fall, hier bleibt keine Zeit, um Trübsal zu blasen.
Genau.
Wir verlosen das Ticket.
Genau, über Twitter.
Genau, und zwar könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Da gibt es so einen kleinen Text, den müsst ihr einfach twittern, und somit nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil.
Exakt. Und dann wird einfach ausgewählt, wie es bei so einer Verlosung ist. Wir schmeißen das dann alles irgendwo zusammen, rühren viermal durch und dann zieht einer.
Genau. Und zwar könnt ihr mitmachen bis zum Montag, also kommt Montag, 7.2. Bis dahin fleißig twittern und ein Ticket gewinnen. Boah, das hat ja einen Wahnsinnswert auch. Das ist die erste Verlosung und dann gleich so ein Ticket mit allen Pipapo. Schön.
Genau. Also hier geschrieben, Wert 594 Euro. Das sind 594 Euro, würde ich sagen.
Das sind fast 1200 Ost, oder?
Ungefähr so.
Naja,
Exakt.
auf jeden Fall vielen Dank, Markus.
Auf jeden Fall. Super Sache. Und wie gesagt, ich war leider noch nie auf einer Tactics, weil es immer so knapp ist. Aber irgendwann schaffe ich das vielleicht mal, wenn ich irgendwann mal meine 400 Jahre Resturlaub abfeiern muss, könnte das funktionieren.
Und eine Reise nach München lohnt sich ja sowieso immer.
Ich fahre ja lieber nach Berlin, muss ich ja ehrlich sagen.
Ach ja.
Ich weiß, ich bin da ein bisschen populär gepolt, aber was soll ich machen?
Genau.
Genau.
Ich glaube, das war der letzte Punkt für die Show, oder?
Genau, da bleibt wie immer der Hinweis. Bitte kommentiert, sagt auch, wie es uns gefallen hat, was ihr davon haltet. Denkt ab und zu mal an eine Bewertung auch auf iTunes, damit wir da auch entsprechende Attention bekommen und vielleicht auch bei diesen iTunes-Rankings ein bisschen weiter nach oben kommen. Und du hattest auch noch was Lustiges vor.
Ganz genau, und zwar wollen wir ja nicht immer unsere Gäste selbst ja immer festlegen, bestimmen, zwingen, wie auch immer. Eigentlich möchten wir euch auch die Chance geben, Leute, kommt auf uns zu, wenn ihr mal einfach Gast bei uns sein wollt, einfach ein bisschen lustig mit uns schnattern wollt, euch austauschen wollt. Wenn ihr wirklich mal hier in der Show dabei sein wollt, fragt uns, wir sind offen. Gerne, freuen wir uns über neue Leute.
Genau, und bringt auch gerade ein Thema mit, wenn ihr Lust habt, wäre umso besser. Hatten wir ja auch schon einige Gäste, die einfach direkt uns angeschrieben haben und gesagt, ich habe da ein Thema. Wir haben das Thema mit Qualitätsmanagement gehabt, was direkt mitgebracht worden ist, was super war. Und wobei fürs nächste Mal haben wir auch schon einen super Gast, der auch wieder einen super Preis mitbringt, schon dabei. Aber das heißt nicht, wenn ihr euch meldet, dass ihr sofort die nächste Show sagt, einfach wann ihr Lust habt, wann ihr Zeit habt. Es gibt auf Radio for SEO den Sendeplan, der heißt, glaube ich, Sendeplan im Menü. Und wir senden in der Regel, donnerstags wird ausgestrahlt, in der Regel nehmen wir montags auf, diese Woche mittwochs, weil ich hatte Probleme, wie gesagt, mit DSL, ohne DSL kein Skype, habe ich festgestellt, das hängt irgendwie zusammen. Und dementsprechend Kann man auch gucken, was ist. Wir fangen in der Regel um 19 Uhr an und sind in der Regel so gegen 10, 10:30 Uhr fertig.
Ja, dauert immer ein bisschen.
Genau. Aber haben dafür dann eine Menge Spaß. Ich verhungere bloß immer fast jedes Mal. Das, aber okay. Ich werde ja auch immer runder, kann man ja auch mal machen, dass man ein bisschen abnimmt zwischendrin. Mach mal die Radio für SEO-Diät. Cool. Genau, das sind so diese Themen, die wir hatten. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch, oder?
Ich denke auch. Also bitte fleißig die Show kommentieren, Fragen stellen an uns, whatever. Wir freuen uns.
Genau.
Und ich glaube, da bleibt uns gar nicht mehr übrig, als euch fürs Zuhören zu danken.
Genau.
Falls sich jemand bis hierhin durchgehalten hat.
Ach komm, 1,50 und wir haben ja keine Musik. Ist ja nicht wie bei anderen, die reden 5 Minuten und machen hier 4 Stunden Musik in die Show, gell? Und sagen dann, haha, wir sind länger. Ja, aber wir haben ja gesprochen.
So. Dann war's das, oder, Jens?
Auf jeden Fall. Das war's jetzt. Ich würde sagen, wir sind raus, wünschen euch erfolgreiche 4 Wochen und dann hören wir uns wieder.
Bis bald.
Bis
Tschüss.
dahin. Tschüss.